Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Cinematic Smash Brothers. Liebes Publikum hier auf dem Podcamp 2018, liebe Zuhörer im Livestream oder alle anderen, wo auch immer ihr das hier gerade hört. Was? Das Publikum wollte applaudieren, habe ich das vorhin richtig gesehen? Genau. Das ist der offizielle Beweis. Wir haben hier wirklich ein Publikum. Ich habe mir das Ganze nicht ausgedacht. Und wir wollen hier eine neue Episode der Cinematic Smash Brothers aufzeichnen. Wer jetzt hier im Livestream oder im Publikum sitzt und sich fragt, was soll das überhaupt sein, Cinematic Smash Brothers? Was bedeutet das? Wer hat mich hierher geschleppt und wie komme ich hier wieder weg? Ist ja natürlich gar keine Frage. Das erkläre ich kurz. Die Cinematic Smash Brothers sind ein Film-Debattier-Game-Show-Podcast, in dem wir jetzt in der kommenden 1 bis 2 Stunden, wenn wir uns beeilen, verschiedene Filmfragen diskutieren werden. Ich werde verschiedene Fragen stellen und meine 3 fulminanten Kandidaten, die hier zu meiner Linken sitzen, werden diese ausdiskutieren. Wichtig dabei ist, dass nicht etwa jetzt irgendwie es darum geht, wer die beste Antwort hat, welche Antwort die besten IMDb-Ratings haben oder sonst was, sondern es geht allein um die Argumente. Es geht darum, wer kann seine Antwort am besten argumentieren. Genau, und der wird hier die Punkte nach Hause mitnehmen, so habe ich mir das überlegt. Wir haben das Ganze vor über einem Jahr angefangen, da habe ich alle 2 Wochen Leute zu mir nach Hause ins Wohnzimmer geholt und wir haben das dann 1 Jahr lang gemacht und in einem großen Finale letztes Jahr die 1. Staffel beendet. Wir befinden uns jetzt in der 2. Staffel und da haben wir ein neues Konzept, und zwar ist das ein bisschen wie beim Tatort. Wir haben jetzt alle 2 Wochen Episoden aus unterschiedlichen Städten mit unterschiedlichen Moderatoren, unterschiedlichen Kandidaten, also unterschiedlichen Teams. Diesmal bin ich wieder dran. Wir hatten das letzte Mal zum Beispiel eine aus Berlin unter anderer Moderation. Wir hatten schon eine aus München und eine aus Wien. Also es ist, wir sind sogar eigentlich schon europaweit jetzt auch.
So ein Franchise
praktisch. Es ist ein Franchise, genau. Cool. Wir sind die Cinemax irgendwas, scheiße, ja. Verkackt. Egal. Doch bevor wir gleich loslegen, würde ich sagen, ich mach's natürlich nicht. Ich würde sagen, meine 3 fulminanten Gäste stellen sich einmal selbst vor.
Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Sebi und seit ich ein kleiner Junge war, wollte ich schon immer mal bei den Cinematic Smash Brothers zu Gast sein. Dann hatte ich gedacht, ich muss mich natürlich vorbereiten und dann habe ich angefangen, Filme zu schauen. Ich habe wirklich alles angeschaut, ich habe dann geschaut Titanic, ich habe geschaut Shining, das große Krabbeln, alles, was man gesehen haben muss. Und dann habe sogar dieses Citizen Kane angeschaut und war das echt krass, das ohne Farbe. Also das war schon wow, aber habe ich gemacht und jetzt bin ich hier und hoffe, dass ich, ja, ne?
Ja, und am orangenen Mikrofon?
Hallo, ich bin der Olli. Meine Hobbys sind Reiten, Malen, ausgedehnte Spaziergänge und Lesen. Und nach der Revolution werdet ihr sehen, was ihr davon habt. Nein, ich bin schon so alt, ich bin schwarz-weiß aufgewachsen. Damals war die Welt noch schwarz-weiß. Hab mich aber direkt in das Medium Film verliebt auf einem alten Röhrenfernseher und konnte seitdem nicht mehr loslassen. Und heute würde ich gerne mal den beiden anderen Kandidaten hier zeigen, wo der Bartel den Most holt.
Ja, hallo, ich bin der Gary und ich bin auch mit Film groß geworden, so wie wir alle hier an den Tischen. Und will jetzt einfach mal zeigen, was ich so drauf habe, ob ich was drauf habe, weil ich weiß, dass ich habe harte Konkurrenz, aber gucken wir mal.
Sehr schön. Und ich würde sagen, wir sind alle sehr gespannt, was die 3 Kandidaten drauf haben und fangen einfach an mit Runde 1. Round 1. Fight! Und wir fangen an mit Runde 1. Und weil wir mit Gary und mit Sebi hier 2 Autoren am Tisch haben, habe ich mich gefragt, müssen wir natürlich auch eine Frage stellen, die die beiden in ihrer Expertise fordert. Und die erste Frage, die wir diskutieren werden, lautet: Welcher ist der beste Filmdialog aller Zeiten? Und Sebi, du darfst anfangen.
Ja, ich habe gewählt den Filmdialog aus Inglourious Basterds, wo Oberst Hans Landa ganz am Anfang diesem Mann erklärt, warum er diese Aufgabe tut, die er tut, nämlich Juden zu jagen. Und er unterhält sich mit diesem Bauer und der ist erstmal natürlich ein bisschen skeptisch ob dieser Tätigkeit und sagt dann, also Oberst Hans Landa sagt dann zu ihm: Wenn hier jetzt eine Ratte reinkäme, würden Sie der freudig die begrüßen? Würden Sie der eine Schale Milch hinstellen? Würden Sie sich freuen? Und der sagt dann natürlich: Nee, würde ich nicht so. Ja, aber woher kommt denn das? Hat Ihnen die Ratte was getan? Warum sind Sie denn jetzt der Ratte so abgeneigt? Die hat ja noch gar nichts getan. Und dann sagt der Mann: Ja, Ratten übertragen Krankheiten. Dann sagt er: Ja gut, die übertragen Krankheiten, aber das war früher mal die Pest und so, aber jetzt machen die das überhaupt gar nicht mehr. Also es ist auch eigentlich nicht erklärbar, warum sie dieser Ratte feindlich gesinnt sind. Und erklärt dann damit natürlich, warum es in Ordnung Ordnung wäre, Juden zu jagen. So, und warum ist das jetzt der beste Filmdialog aller Zeiten? Es ist deshalb, weil diese Argumentation einfach, nicht nur auf den ersten, sondern auch auf den zweiten Blick, will man da mitgehen. Man sagt, ja stimmt, ja, die Ratte hat mir nichts getan. So. Und dann merkt man aber, ja scheiße, jetzt bin ich auf einmal an dem Punkt angekommen. Natürlich, das darf ja gar nicht meine Meinung sein, das kann überhaupt nicht sein. Und es ist super wichtig, dass es ein Dialog ist, weil dieser Bauer übernimmt die Funktion des Zuschauers. Das heißt, der Zuschauer, der eigentlich sagt, ja gut, aber die Ratte überträgt Krankheiten und sowas, all diese Widersprüche, die man versucht aufzudecken, die übernimmt der Bauer und am Ende ist man selber wie der Bauer so ein bisschen, dass man denkt, ah, aber so richtig gegenhalten kann ich gegen dieses Argument nicht. Ja, und das ist natürlich eine krasse Geschichte, weil keiner von uns hier will hoffentlich auch nur ansatzweise das für richtig halten. Aber man sieht diesen Film und man denkt, verdammt, irgendwie ein bisschen müsste ich dem jetzt gerade schon zustimmen. Und deswegen ist es der beste Filmdialog aller Zeiten.
Olli.
Der beste Filmdialog, und danke für die Steilvorlage, ist selbstverständlich aus dem Film Die letzte Nacht des Boris Koschenko, respektive auch genannt Love and Peace mit Woody Allen. Der Dialog ist so kurz, dass ich ihn einfach vortragen kann. Der kleine Junge beschäftigt sich mit Religion und fragt den ortsansässigen Priester-Rabbi, was sind eigentlich Juden? Worauf er als Antwort erhält: Schön, dass du fragst. Ich habe zufällig ein paar Bilder von Juden dabei und gibt ihm einen Stapel Bilder. Die Antwort ist, oh, haben alle Juden Hörner? Und die Antwort ist, nein, das ist der russische Jude. Der deutsche Jude zum Beispiel hat Streifen. Dieser Dialog hat mich so beeindruckt, weil ich glaube, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich über einen solchen Witz und über diese Zusammenstellung Deutsch, Jude hat Streifen wirklich herzhaft lachen konnte. Und es war ein sehr befreiendes Erlebnis und ich glaube, es vielen Zuschauern dieses Film es so ging. Damals noch diese berühmte Prämisse, wirkliche Witze über die NS-Zeit können überhaupt nur Menschen wie Mel Brooks oder Woody Allen und so weiter machen. Aber ich glaube, das war ein großer Eisbrecher damals. Und ich muss immer an diesen Dialog denken. Deswegen ist es für mich definitiv der beste Dialog aller Zeiten.
Gary.
Also für mich einer der besten oder vielleicht sogar der beste Dialog aller Zeiten stammt auch aus der Feder von Quentin Tarantino, wie bei Inglourious Basterds, allerdings aus dem Film True Romance. Und zwar ist da dieser, also True Romance ist, Christian Slater spielt einen Typen, der lernt eine Mädel kennen, verliebt sich darin, sie ist Prostituierte und er ist aber so verschossen, dass er sie praktisch aus dem Milieu rausziehen will. Das macht er auch sehr kreativ und dabei stiehlt er versehentlich einen Koffer. Er denkt, es ist ihr Koffer mit privaten Sachen, aber da ist Koks drin. So. Und da ist dann gleich eine ganze Mafia-Horde hinter ihm her und die beiden planen dann nach Hollywood zu gehen und schauen aber vorher noch bei dem Vater von Christian Slater, beziehungsweise bei seinem Clarence Worley heißt er, und der Vater heißt Clifford Worley, da schauen sie vorbei. Der Vater wird gespielt von Dennis Hopper und der ist ehemaliger Polizist, jetzt Wachmann. Und der hört sich halt an, was diese total verliebten Turteltauben da zu sagen haben und schickt die dann auch auf den Weg. Hat also keine Ahnung, was da so läuft hinter den Kulissen. Die erzählen ihm auch nichts. Und mit einmal steht die Mafia vor der Tür, gespielt von Christopher Walken. Und aber auch der Dings ist auch mit dabei, ne? Der von den Sopranos. Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz viele tolle Mafia-Darsteller sind damit in diesem kleinen Anhänger, in dem dieser Wachmann wohnt, dieser ehemalige Polizist. Und der sagt denen, ich weiß nicht, wo die hin sind, und erzählt also eigentlich die Wahrheit, aber so richtig will Christopher Walken nicht glauben. So, und dann kommt halt der Moment, wo halt Dennis Hopper, wo die Figur merkt, ich komme hier nicht mehr lebend raus. So, und das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist praktisch noch dem noch einen mitzugeben. So, und dann hält er halt diesen unglaublichen, ja, es ist schon fast ein Monolog, und erzählt halt diesen Mafia-Typen, diesen Sizilianer, dass praktisch alle Sizilianer von Afrikanern abstammen. So, und dass er auch praktisch über mehrere Generationen jetzt eigentlich ja ein Schwarzer wäre, weil früher waren die Sizilianer alle blond und blauäugig und jetzt sind sie alle schwarzhaarig und dunkelhäutig. Und dir wird beim Gucken wird dir klar, die Musik schwillt dann auch an, und dir wird klar, der begeht jetzt praktisch ganz kreativ Selbstmord. Der weiß ganz genau, was auf ihn zukommt. Aber er schafft es tatsächlich verbal, dem Mafia-Boss noch so einen mitzugeben, dass es wirklich, wirklich weh tut. Man merkt, dass Christopher Walken spielt das auch großartig. Und das, die ganze Szene hat mich immer so erinnert, so wie so ein Hai, der ganz ähnlich wie bei Inglourious Basterds auch, so ein Hai, der um sein Opfer so rumschwimmt und dann irgendwann zuschnappt. Und dieser Moment, dieser Triumph von diesem Mann, kurz bevor er dann stirbt, ist halt für mich einer der größten, also kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Hab den heute Morgen noch geguckt, ich kriege sofort Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja.
Dann bitteschön.
Ja, muss ich direkt mal, also kann natürlich gar nicht sagen gegen diesen Film, ja, wie könnte ich auch. Aber das Problem ist, das hast du selber ein bisschen gesagt, also bezogen jetzt auf True Romance, das ist fast schon ein Monolog. Ich sehe nicht unbedingt, wo, also natürlich der Typ, der sagt dann immer so, was, meine Eltern sind was und so, aber eigentlich hat er überhaupt keine Funktion da drin. Er macht das alleine, er macht das super gut, weil er natürlich, er provoziert ihn und wir wissen, was er tun, das ist eine krasse Szene, aber wir bräuchten diesen anderen Typen, er müsste keine Sprechrolle haben, es ist eigentlich ein Monolog und der Mafiosi, der liefert nicht weiter irgendwie was dazu bei, was von, ja, von Wichtigkeit irgendwie ist für dieses Gespräch. Und deswegen ist es leider kein Dialog, ja. Also bester Monolog hättest du gewonnen, aber leider Dialog kann ich nie sehen.
Ja, also ich sehe das jetzt nicht so, weil das ist schon am Anfang ist es schon ein Dialog. Diese eine Geschichte, diese sizilianische Geschichte, das ist, da gebe ich zu, da hat er längere Strecke, könnte man meinen, das ist ein Monolog, aber es kommt ja dann daraus. Also es gipfelt ja. Der Dennis Hopper, die Figur, die hat ja irgendwann die Erkenntnis. Ja, das war's jetzt.
Aber dann beschreibst du ja fast schon die gesamte Szene jetzt. Also ich meine, wo fängt denn dein Monolog-Dialog an? Weil geht's da los, wo die in den Wohnwagen reinkommen? Das ist ja die komplette Szene.
Das ist da, wo er sich Dennis Hopper gegenübersetzt und mit anfängt, mit ihm darüber zu reden.
Okay, also wo er fragt, wo ist dein Sohn?
Ja, genau. Ja,
okay,
genau.
Aber trotzdem. Also
und dann von seinen Kindern erzählt und sowas noch alles. Und das ist ja auf einer unheimlich höflichen und netten Art gemacht. Ne? Und das ist ja, das fasziniert mich so daran, dass die beide noch lachen und Spaß haben. Und aber du merkst unterschwellig, das war's.
Aber richtig gut wird's halt erst dann eigentlich, wo du merkst, fuck, sein Plan ist gerade, ich begehe Selbstmord, um ihn zu provozieren. Ab da wird's richtig gut. Davor, sorry, das ist doch nicht der großartigste Dialog. Es wird ab da gut, wo er diesen Monolog hält und ihn immer mehr provoziert, aber nicht der Dialogteil davor. Das ist doch so, ja, höflich gut, aber das kennt man auch aus der Pate zum Beispiel. Ja? Der hat auch relativ höflich mit den Leuten geredet, bevor er sie hatte hinrichten lassen. Also das finde ich jetzt nicht was Neues, Kreatives.
Ja, okay.
Und ja, bei dir sehe ich natürlich das nächste Problem, da habe ich jetzt mal ausgeteilt. Bei dir ist einfach der Dialog, finde ich, viel zu kurz. Ja, du hast selber gesagt, ich kann den kurz rezitieren. Was ist das denn für ein Dialog? Da kann ich auch irgendwie so bei Blues Brothers, ja, nein, scheiße, ja, irgendwie so, das ist ja nicht der Dialog. Und dann, was ja eigentlich dazugehört bei dir, sind diese Bilder, die sind dann das Krasse, das Lustige, so mit diesen Hörnern drauf. Aber das ist ja auch nicht dann wirklich der Dialog, der das aufmacht, sondern schon wieder die Szene, das Bildmaterial, was das Ganze unterstützt.
Das ist natürlich vollkommen falsch, weil du siehst diese Bilder überhaupt nicht. Die Bilder hält er nur in der Hand, schaut darauf, das heißt, du kriegst nur im Dialog mit, was da drauf ist. Und das macht diesen Dialog umso witziger. Es ist einfach, in der Kürze liegt die Würze. Das ist einfach ein Moment, der herauskommt. Und da wollte ich zu Garys Vorschlag sagen, es ist einfach A, ein Monolog und es ist halt auch einfach Zeitschinderei. Klar gehört das zur Handlung mit dazu. Er weiß, das Einzige, was ich noch tun kann, ist, ich kann meinen beiden, also sprich Tochter und Schwiegersohn, Schrägstrich, das Einzige, was ich noch für sie tun kann, ist versuchen, sie möglichst lange davon abzuhalten, jetzt also die Mafia hinter ihnen herzukommen. Und dann fängt es halt an und es ist halt, so schön das sein mag, so wohlig dieses Gefühl ist, weil er sich halt darin weidet und er weiß einfach, okay, ich komme hier aus der Nummer Leben nicht mehr raus. Aber letztendlich, ein richtiger Dialog ist es nicht. Es lebt nicht von einem Zusammenspiel und das stört mich da. Zu Sebis Vorschlag.
Ja, bitte.
Da sehe ich es einfach so, klar, Landa war eine der Rollen für Christoph Waltz. Aber an der Stelle merkt man ganz genau, was die Absicht dahinter war. Dieses Suffisante, dieses sich zurücklehnen, dieses sich erstmal ewig eine Pfeife zurechtstopfen und dann diesen, ich nenne ihn mal Pseudo-Dialog zu führen, denn letztendlich legt er ihm ja nur Worte in den Mund. Und es ist vollkommen klar, wie der Bauer letztendlich reagiert. die Szene dient natürlich dazu, Landa etwas stärker zu zeichnen, zu karikieren, zu sagen, wie tickt dieser Mensch. Aber dann sind andere Szenen im Film deutlich besser, wo er über den Boden geht, man von der Kameraperspektive.
Das sind aber keine Dialoge.
Aber hier ist es wirklich ein Dialog, wenn ich meinem Gegenüber einfach nur Sätze vorkaue.
Nein, das tut er nicht. Nein. Er fragt ihn, wenn hier eine Ratte reinkäme, würden Sie der mit Freudigkeit begegnen, würden Sie der Milch anbieten? Und er sagt nein. Und jeder andere hier würde auch nein sagen, ja, weil man ahnt da vielleicht schon, wo es hingeht oder so. Und deswegen ist es ja so ein guter Dialog, weil jeder sich identifizieren kann. Deswegen ist der andere auch wichtig. Er legt es ihm nicht im Mund. Er weiß einfach ganz genau, er wird nicht ja sagen, weil niemand sagt, oh geil, eine Ratte. Ja,
eine Aneinanderreihung von rhetorischen Fragen, die jeder beantwortet. Also das ist auch
kein Ja, es Dialog. Führt es dazu, dass davon, du als doch, nein, nein. Es führt dazu, dass du als Zuschauer denkst, fuck, ich bin hier gerade auf dem Ding und ich weiß, ich will da überhaupt nicht sein. Ja, aber irgendwie schafft das gerade durch diesen Dialog, mich in eine Ecke zu stellen, wo ich nicht sein will. Das ist das Beeindruckende, was dieser Dialog mit dir schafft. Und bei dir, ja, du hast gelacht und es war ein interessantes Lachen, weil es war halt über Holocaust und so, da lacht man nicht so drüber, das war vielleicht eines der ersten Male so, das mag ja alles sein, aber du hast halt gelacht, ja. Das hier ist ein Dialog, wo jemand vorm Fernseher sitzt und sagt, krass, ich bin gerade gedanklich auf der Verargumentierung des Holocaustes, das ist eine krasse Nummer, da wollte ich niemals landen, du hast halt gelacht. Also sorry, da finde ich meinen Dialog ein bisschen krasser, als ich konnte mal lachen, ja, das kann ich bei Nackt der Kanone auch.
Ja, du? Aber machen wir uns doch mal nichts vor, also mit diesem
Bild.
Nein, absolut nicht.
Aber. Also mit dem wirklich abgehalfterten Rattenbeispiel um die Ecke zu kommen, das hatten wir ja schon im Dritten Reich, hatten wir diese ganze Geschichte schon
gehabt. Ja, aber die haben alle Hörnerbeispiele, das ist natürlich gut, ne? Das ist kreativ, oder was?
Das ist tatsächlich mal
kreativ. Nee, komm,
ja. Nee. Da sehe ich die Kreativität. Hier wird wirklich, wie gesagt, es findet kein Dialog statt, er betet ihm letztendlich um ein paar
Fakten.
Also mein Gott, ich kann mich auch hier hinstellen und kann sagen, wenn jetzt hier der Blitz neben mir einschlagen würde, würdest du dann sitzen bleiben. Wohl wissen, dass du es wahrscheinlich nicht tun wirst,
weil die Bude in Flammen aufgeht. Es geht ja jetzt nicht darum, warum die Argumentation nachher Quatsch ist. Das ist ja logisch, aber das ist ja das, was dieses Gespräch halt ausmacht. Du bist erstmal geneigt zuzustimmen, bis du merkst, oh fuck, das geht dahin. Da will ich erstmal nicht zustimmen. Ja? Es ist ja egal, was er für ein Beispiel jetzt gewählt hat oder nicht gewählt hat. So. Und ein Dialog ist es. Darüber müssen wir nicht streiten. Ob der Dialog besteht nicht daraus, dass jemand 15 Minuten gegenredet, sondern wenn einfach nur jemand sagt, nein, ich denke nicht. Oder wenn jemand sagt, ja, nö, ich mag Ratten nicht oder die haben die Pest gebracht, dann ist das ein Dialog. Punkt. Also den Punkt kann ich dir nicht geben, dass es kein Dialog sei.
Also für mich wird es dann ein Dialog, wenn eine Interaktion stattfindet und die...
Es ist eine Interaktion. Jemand gibt jemandem Recht und hört zu, was der ihm zu erzählen hat. Das ist eine Interaktion.
Aber das ist,
so wie wir jetzt gerade.
Reines Recht geben, das ist ja der große Unterschied. Wir geben uns
eben nicht Recht. Ich gebe dir nicht Recht.
Ich werfe den Brocken hin und du musst mir natürlich Recht geben, weil die Frage ist so profan letztendlich gestellt. Und du weißt im Prinzip ab dem ersten Moment schon ganz genau, wohin läuft der Hase. Und dieses Gefühl, oh mein Gott, ich denke ja schon genauso wie der Wahre, weil auch ich würde einer Ratte keine Milch hinstellen, wenn sie zu mir in die Wohnung reinkommt. Also ein bisschen.
Ja gut, also das hast du jetzt ausgeführt. Also ich habe ja schon meine Meinung dazu gesagt, aber bei dir sehe ich einfach, wie gesagt, das Problem, es ist viel zu kurz dafür, dass es ein richtig guter Dialog ist. Das hat gar nicht die Möglichkeit. Also dann noch lieber Garys Beispiel, auch wenn der natürlich einen Monolog hält, aber der erzählt wenigstens mal
was. Ja, aber dein Beispiel ist, das schrappt ja auch ganz hart. Also wenn wir wirklich mit solchen Ausdrücken um die Ecke kommen, dann schrappt der ja auch hart am Monolog vorbei. Im Grunde, das sind sogar sehr, sehr ähnliche Szenen, weil wie durch Zufall auch von dem gleichen Autor.
Komisch, ne? Ja?
Und ich finde, dass deswegen hat der Film mir auch nicht so richtig gut gefallen, weil das da sehr inflationär eingesetzt wird in dem ganzen Film. Aber darum geht's ja gar nicht. Es geht jetzt um diesen Dialog. Also wie ich finde, es ist doof, was jetzt, ich kann das auf Gedeih und Verderb jetzt nicht schlecht machen, weil das ist ein guter Dialog, natürlich. Aber ein richtiger Dialog, naja.
Ja, aber wie gesagt, bei dir ist es, also wenn wir schon nachgehen, dann ist deiner halt immer noch weniger ein Dialog, weil du einfach bei dir wirklich nur so hast, dass er dann nochmal so, er lacht die ganze Zeit eigentlich. Der Mafiosi macht dann, ja, und dann redet immer weiter, ja, und dann sind das die Neger und keine Ahnung, ja, dann lacht er die ganze Zeit. Und zwischendurch sagt er, meine Mutter war was so, und das ist alles, was er sagt. Und das ist, also das ist nicht mal
Dialog. Das spielt halt, das Zusammenspiel der beiden, du musst das ja als Gesamtding sehen. Ja, oder reden wir jetzt hier nur von den Worten, die auf dem
Dreh. Naja, also schauspielerisch will ich das nicht in Abrede stellen. Es geht ja aber schon um den Dialog, wie er gemacht ist. Und da muss man einfach schon sagen, der hat nicht wirklich viel zu reden in dem Teil.
Das heißt, wir haben also einen Dialog, der eigentlich ein Monolog ist. Dann haben wir einen weiteren Dialog, der eigentlich nur aus rhetorischen Fragen besteht, die abgenickt werden. Und wir haben einen kurzen, prägnanten, super Dialog, der einfach nur zweimal hin und her und der sitzt.
Ja.
Ja, damit klickle ich ab und würde jetzt mal zu meinem Fazit kommen. Ich fand, ihr habt alle sehr, sehr, sehr gute Beispiele gewählt. Ihr habt sehr gut dargestellt, was diese Dialoge oder monologische Dialoge, wie man auch will, ausmacht. Ich fand es bei Sebi sehr spannend, wie man sozusagen als Zuschauer die Rolle des Bauern einnimmt und sich dabei leider erwischen muss, wie einem eine Rhetorik vorgekaut wird, der man sich nicht ganz entziehen kann, obwohl man es möchte. Bei Olli fand ich es, ja, also ich fand's, du hast einen kurzen Dialog gehabt, was Sebi dir so ein bisschen madig machen wollte, aber ich habe bis jetzt noch nicht so ganz verstanden, was an Kürze jetzt die Kritik an dem Dialog ist. Das ist ja, glaube ich, keine Kerndefinition eines Dialogs, dass er eine gewisse Mindestlänge hat. Aber du hattest auf jeden Fall dieses starke Argument, dass dass der einfach erstens ein Thema humoristisch aufarbeitet, was bis zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr schwierig humoristisch zu betrachten war, und dass das erstens für dich einen sehr persönlichen Impact hatte, aber auch auf das ganze Thema betrachtet. Und das konnte dir auch keiner so richtig malig machen. Wie gesagt, Sebi hat es mit der Kürze versucht. Gary genauso. Eine wahnsinnig gute, packende Szene, ein wahnsinnig spannender Text. Ich fand es super, wie du die Szene dargestellt hast, dass er quasi an seinem letzten Strohhalm nochmal versucht oder es auch schafft, in gewisser Weise diesen einen Move zu machen. In der Argumente, also in der Diskussion, musstest du dir dann natürlich ein bisschen anhören, naja, es ist wohl doch eher ein Monolog, das ist natürlich eine reine Technikfrage, aber wenn wir uns natürlich darum streiten, was der beste Dialog ist, musste ich das leider ein bisschen abziehen. Ähnlich war es dann am Ende auch bei Sebi. Sebi hat sich sehr viel Redeanteile hier verschafft, indem er hier sehr gut vorgeprescht ist, aber im Endeffekt kam es für mich nie über dieses, er bringt einem die eigene Meinung bei. Am Ende wurde auch noch sogar dir auch diese gleiche Monologie-Kritik, die du ausgeteilt hast, selber vorgeführt. Und am Ende ging es eher darum, welcher Dialog ist am wenigsten Monolog irgendwie. Ganz witzig, da sind wir auf einmal in der Diskussion gelandet. Und auch da wurde Olli nicht so richtig vorgeworfen. Olli konnte sich ja eigentlich ganz gut, finde ich, so durch
mogeln.
Nein, durch argumentieren. Und damit geht die erste Runde für mich an Olli. Genau. Und ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter mit Runde 2.
Round 2.
Fight. Und zwar die zweite Frage. Olli, du hast ja noch einen anderen Podcast und das ist der Schlaulicht-Podcast. Und da habe ich mir gedacht, wenn wir schon ein Schlaulicht wie Olli hier haben, dann wollen wir mal eine Frage stellen, die sich auch der Bildung widmet. Und die Frage lautet, von welchem Film kann man am meisten lernen? Und du darfst anfangen.
Die Antwort ist ganz klar, Blade Runner. Ist vielleicht nicht der Film, den ich einem Kind im Schlaulicht-Podcast vorstellen würde, wegen der Altersbeschränkung, die ich hier angebracht finde. In Blade Runner werden alle elementaren Fragen aufgeworfen, die das Leben, das Sein, das Wesen und auch Schöpfung im weitesten Sinne betreffen. Die Kernfrage, wie kann es nicht wissen, was es ist? Wann beginnt wirklich ein Leben individuell zu sein? Die Fragen, die aufgeworfen werden, ist, oder wird in dem Moment nicht als Frage aufgeworfen, sondern ich muss diesem Replikanten, Android-Roboter, eine Vergangenheit geben, damit er vernünftig funktionieren kann. Die Endlichkeit des Lebens wird in Frage gestellt. Wie viel Einfluss hat es auf mich, wenn ich weiß, dass ich am Tag X aufhören werde zu existieren? Der Kampf darum, diese Zeit zu verlängern, es treten Androiden ihrem Schöpfer gegenüber, und das wird in dem Moment thematisiert. Selbst der Bereich, inwieweit darf ich mit anderen Lebewesen umgehen, wie zum Beispiel mit Tieren, darf ich diese töten, um sie zu essen, nur weil ich sie sozusagen besitze. All diese Fragen werden aufgeworfen und haben mich und viele meiner Freunde, als der Film in die Kinos kam, wahnsinnig zum Nachdenken angeregt. Wir haben so viel darüber gesprochen, und es war für mich auch der Grundstein, mich mit oder das Saatkorn, mich immer mit diesen Fragen zu beschäftigen, ob das später Data in Star Trek war, ob es in der Retrospektive Pinocchio war. ich erschaffe Leben, ab wann ist es wirklich Leben? Ich finde, viel mehr kann ein Film nicht bewirken, als diese Fragen aufzuwerfen. Und lernen bedeutet nicht, ich muss es bis ins Ende erklären und gebe Lösungen, sondern ich bringe dich dazu, darüber nachzudenken und deine Erkenntnisse zu finden oder sie mit Freunden zu diskutieren.
Gary.
Okay, dann erzähle ich jetzt mal von meinem Film, bei dem ich so richtig was gelernt habe. Ja. Das war nämlich Invictus von Clint Eastwood, interessanterweise. So, das ist tatsächlich also Invictus, da geht es darum, dass Nelson Mandela kommt aus dem, nach jahrzehntelanger Gefangenschaft, kommt er raus und 4 Jahre später wird er Präsident, der erste dunkelhäutige Präsident von Südafrika. Und viele haben damals damit gerechnet, dass jetzt praktisch so ein großer Rachefeldzug losgeht und dass die Weißen hatten massive Angst. Und aber Mandela hat von Anfang an versucht, Brücken zu schlagen, statt Gräben zu ziehen, und hat überlegt, wie schaffe ich das, und ist dann auf die Idee gekommen, nämlich über den Sport und ganz explizit über den Rugby-Sport, der bei den schwarzen Bevölkerung extrem unbeliebt war, und auch die Nationalmannschaft, die südafrikanische Nationalmannschaft wurde jahrelang boykottiert von der Weltgemeinschaft auch so. Und jetzt hat aber Südafrika 1995, waren die Ausrichter der Rugby-Weltmeisterschaft. Und da hat Mandela seine Chance gesehen, praktisch Brücken zu schlagen. Und er hat sich praktisch Matt Damon oder den Kapitän der Nationalmannschaft, gespielt von Matt Damon. Mandela wurde übrigens gespielt von Morgan Freeman, hat er herangezogen und hat den praktisch für seine Sache eingenommen. Und das ist für mich erstmal die erste Botschaft dieses Films, halt, dass selbst wenn du eigentlich die Chance hättest, jetzt mal so richtig eine Rechnung zu begleichen, dass du aber lieber Brücken baust als tiefe Gräben, ein zutiefst gespaltenes Land, als das noch schlimmer zu machen. Und und die zweite Botschaft dahinter ist ja, und das hat was mit dem Namen zu tun, Invictus ist ein Gedicht, und das hat Nelson Mandela, hat das in seiner Gefangenschaft sehr viel Mut gemacht. Und ich lese mal 2 Strophen daraus vor, die beiden letzten Strophen in Deutsch. Egal wie schmal das Tor, wie groß, wie viel Bestrafung ich auch zähle, ich bin der Meister meines Los, ich bin der Captain meiner Seele. Also praktisch, dass die Menschenwürde unantastbar ist und dass egal was dir passiert, du hast die Entscheidung, darauf zu reagieren, und du kannst den einen Weg wählen oder den anderen Weg. Und Mandela hat halt richtig entschieden und hat den Weg halt, wie gesagt, Brücken zu bauen, statt Gräben zu reißen.
Sebi.
Ja, ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass Olli und ich uns heute noch öfters mit ähnlichen Richtungen über den Weg laufen werden. Ich habe den Film Brazil von Terry Gilliam genommen. Und ich fange mal wo ganz anders an. Was kann man von diesem Film lernen? Man kann von ihm lernen, wie schreibt man ein fantastisches Drehbuch oder wie macht man ein wunderschönes Szenenbild. Kann man sicherlich auch daran sehen, dass sie für den Oscar dafür nominiert wurden und beim einen auch gewonnen haben. Das heißt, es steht also außer Frage. Das kann man darüber lernen. Ja? Man kann lernen, wie macht man Filme, die andersartig sind, was in diesem Fall einfach der Fall ist. Das ist kein Film wie Stirb langsam oder irgendwie was anderes, sondern es ist ein Film, der komplett anders an die Materie rangeht. Allein sowas kann man damit lernen. Und dann natürlich inhaltlich kann man vielleicht ähnliche Dinge lernen, aber auf jeden Fall natürlich viel besser als bei Blade Runner, denn es geht hier natürlich jetzt nicht unbedingt Existenztheorie oder sowas, es geht um Dinge wie Überwachung, Polizeistaat, Bürokratie, die so lange verkopft, bis Menschen dadurch sterben, solche Dinge kann man daran lernen, denn der große Unterschied bei meinem Film im Vergleich zu Blade Runner ist, dass er dir die Konsequenz davon zeigt, das heißt, du lernst, wie es aussieht, wenn es schief geht. Bei Blade Runner, da werden schön Fragen aufgeworfen, wie könnte es denn sein, und du musst aber selber drüber nachdenken, da lerne ich nichts, du hast zwar behauptet, man lernt durch Fragen aufwerfen, da sehe ich aber nichts. So, hier kriege ich die Antworten, ich sehe, wie es aussieht, wenn es schief geht, und deswegen lerne ich, wie nämlich es aussieht, wenn bestimmte Dinge in einem System so schief gehen, dass ich in einem Überwachungsstaat lebe, in dem ich nichts mehr frei tun kann, in dem die Bürokratie Menschen umbringt, ein Polizeistaat, und das sind aktuelle Themen denn je. Das heißt, die sollte sich vielleicht jeder auch mal angucken, um mal ein bisschen zu lernen, was da so passiert mit so Sachen wie NSA und sowas, die zwar ein Skandal waren, aber so richtig ist auch nie was passiert. Und deswegen kann man am meisten von dem Film Brasil lernen.
Dann, bitteschön.
Ja, fange ich mal an. Schlagen wir erstmal hier in Richtung Gary. Ich sag mal so, was hast du aus dem Film gelernt? Historische Fakten, die aneinandergereiht wurden.
Ja, ich halt find, eine Biografie.
Lies halt eine Biografie, bist du genauso weit. Der Film selber, was auch typisch für Eastwood ist, bedient natürlich wie die Klischees Morgan Freeman als Nelson Mandela. Wow, das war ja mal ein Coup, ne? Also so, der wäre ja niemand auf die Idee gekommen. Und dann wieder so diese ganze völkerverbindende Sportgeschichte. Oh, wie oft denn bitte noch? Also das ist wirklich nichts, wo ich sagen würde, da habe ich was dazugelernt. Ich habe ein paar Fakten zugetragen bekommen. Ich bin selber natürlich sehr erfreut, wie sich die ganze Situation in Südafrika entwickelt hat und dass Nelson Mandela freigelassen wurde und auch Präsident wurde. Aber in dem Film hat mich überhaupt nicht irgendwie weitergebracht. Bei Sebi fällt mir die Argumentation natürlich deutlich schwerer, weil Brasil mein uneingeschränkter Lieblingsfilm ist, aber nicht, weil ich aus ihm viel gelernt habe. Denn Brasil ist das, was man so schön sagt, den Film kann man auf zwei Worte zusammenfassen. Das ist eine Orwell-Achterbahn oder 1984-Achterbahn. Ja. Was ich auch hervorragend finde, aber er zeigt in wunderbaren Bildern und in wunderbaren Ideen, zeigt er natürlich eine Dystopie. Aber was bringt er mir letztendlich bei? Follow your dreams? Was ist die große Message? Also für mich ist Lernen nicht etwas, wo einfach nur gesagt wird, so könnte es sein. Ne? Gilliam bezieht sich auch ganz klar auf solche Aktionen wie, die ja schon im 16., 17. Jahrhundert dran waren, dass zum Tode Verurteilte, die Nachfahren sozusagen die Rechnung für das Feuerholz bekommen haben, wenn sie auf dem Scheiterhaufen landeten. Da sind ein paar Sachen, die toll gemacht sind, schön umgesetzt sind, aber wirklich lernen, wie gesagt, für mich Fragen aufwerfen, mich anregen dazu, selber nachzudenken.
Willst du mir erzählen, Brasil wirft keine Fragen auf? Das willst du mir, also wenn ich deine Argumentation mal folge, ich finde ja nicht, dass Fragen aufwerfen lernen ist, aber wenn, dann willst du mir erzählen, Brasil wirft keine Fragen auf, ja? Da fragt man sich danach nicht und überlegt so, so, das passiert da nicht.
Welche Fragen, nennen wir mal.
Also zum Beispiel ist zum Beispiel unser aktuelles Rechtsstaat, wie er ist, ist der so gut? Ist der vielleicht auf einem falschen Weg? Wäre so eine Frage, die der Film für mich aufwirft. Eine weitere Frage wäre zum Beispiel, wie ist das eigentlich mit Polizeigewalt? Ja, das in dem Film auch ein Thema ist so. Ist das bei uns vielleicht schon ein bisschen zu weit gegangen? Das wären Fragen, die mir jetzt spontan einfallen. Also, und ich meine, ich bin ja noch nicht mal bei deiner Argumentation, dass Fragen etwas lernen ist, aber selbst da kann ich dir widersprechen. Also, den Punkt sehe ich leider nicht, ja? Und natürlich ist es auch generell bei Brasil einfach so, dadurch, dass er mir zeigt, wie es aussieht, wenn es schief geht, natürlich lerne ich dadurch etwas, ja? Also das ist ja ganz klar, wenn ich jetzt irgendwo sehe, oder ich meine, wir haben doch auch aus unserer Geschichte gelernt, ja? Also wir versuchen hoffentlich, dass wir so Nazis wie die AfD irgendwie wieder klein kriegen, weil wir nicht wollen, dass es hier sowas nochmal gibt. Das ist auch aus der Geschichte lernen. Und da lerne ich natürlich aus einer fiktiven Geschichte, das ist aber auch ziemlich schief gegangen. Daraus lerne ich auch. Das ist ein Lernen, das ist ganz außer Frage. Und ja, kann mich nur anschließen, Invictus, also schöner Film, ja, drückt ein bisschen auch auf die Gefühlsdrüse und sowas alles, aber ich kann mir eine Doku über Mandela angucken, dass er da Rugby gespielt hat, wusste ich auch vorher schon, also das mag jetzt an mir liegen so, dass ich das vielleicht wusste, andere nicht, klar, aber ich meine, wenn es nach dem geht, dann kann ich ja auch irgendwie auch aus J. Edgar mit Leonardo DiCaprio was lernen, wenn ich nicht weiß, wer J. Edgar war, so, das ist halt ein Biopic. Da lerne ich halt
Fakten über Personen. Ja, aber du kannst das doch jetzt nicht einfach nur so abtun und sagen, das ist ein Biopic. Es geht doch darum, was ich mir da emotional rausziehe.
Naja, aber verstehst
du, das ist. Aber es geht ja. Du kannst das doch jetzt nicht schlechter machen als jetzt zum Beispiel bei Brasil.
Ja.
Weißt du so, ich meine, klar, bei Brasil, da könnte ich auch meinen, hey, Rohre sind nicht so toll. Oder ich meine, das ist ja bei Brasil, klar, das ist eine Satire, das ist überhöht, das ist eine Dystopie und so, klar, aber wirklich, ich meine, ich habe Brasil finde ich absolut großartig, aber so richtig gelernt. Ja, komm nicht unter die Räder oder pass auf, komm nicht in Verwaltungsapparat oder so. Verstehst du? Klar.
Ja.
Aber hier bei Invictus, da geht's ja wirklich um einen Mann, der wirklich versucht, also gerade in unserer heutigen Zeit, weißt du, wo wir Pansen in der Regierung haben, überall, die nur Gräben reißen, verstehst du? Und dann hast du einen Film, der eine Message hat, und der es mal zeigt, wie ein Politiker, klar, es ist ein Biopic, aber ein Politiker zeigt, der Brücken schlägt, wie man Brücken schlagen kann. Der Film Invictus, der sollte in Non-Stop-Loop bei Donald Trump laufen. weil das ist doch, ja, also ich meine, ich will damit gar nicht andeuten, dass danach in Südafrika alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Ganz sicherlich nicht. Und Mandela hat auch seine Fehler gehabt. Ganz klar. Aber nichtsdestotrotz ist es doch gerade ein Film, der wie ich finde, oder ein Thema, wie ich finde, das gerade top aktuell ist. Verstehst du? Und klar, logisch, man kann argumentieren mit Blade Runner und so. Das sind alles zutiefst philosophische Fragen. Da muss man sich erstmal drauf einlassen können. So tief muss man erstmal rutschen. Verstehst du? Zu sagen, ich meine, das ist toll, dass man das bei Blade Runner machen kann oder so. Ne? Das ist, ich fand ihn damals unheimlich langweilig. Ich müsste ihn jetzt heute noch mal sehen. Ich fand die Fortsetzung fand ich super. Da habe ich richtig Spaß bei gehabt und deswegen würde ich dem ersten Teil auch noch mal eine Chance geben. Aber ich finde, was jetzt gerade aktuell ja ansteht, das sind doch solche Sachen wie Politiker. Ich möchte Politiker sehen, die sowas hinkriegen wie Mandela. Und wenn es über ein fucking Rugby-Spiel ist, ja, dann ist das so.
Okay, ja.
Aber da sind wir immer noch bei dem Biopic. Und das ist, glaube ich, der größte Vorwurf.
Was habt ihr denn gegen Biopic?
Nein, pass auf, aber du machst jetzt...
Stopp, ich war noch nicht fertig. Denn man sollte sich einfach mal in Erinnerung... Wir sprechen hier über Filme. Und Filme sind etwas Kreatives, etwas Künstlerisches. Natürlich kann ich sagen, ich habe in Serengeti darf nicht sterben sehr viel über Zebras und Antilopen gelernt. Ja, aber das ist halt auch einfach ein educational Film. Oder ich ziehe mir irgendwie was von Sir David Attenborough rein und bin über Natur informiert. Ich hätte gerne, also ich verstehe die Frage einfach so, ein Film, ein Kunstwerk basierend auf einer Buchvorlage oder einem Drehbuch, der einfach dieses überhöhen kann und so weiter und so fort. Wäre es eine fiktive Gestalt gewesen und nicht Nelson Mandela, sondern wäre es so wie in, was weiß ich, House of Cards oder sonst irgendwas, so eine fiktive Sache mit Anleihen gewesen, das wäre was rausgearbeitet. Da hätte ich was drüber lernen können.
Ach so.
Aber hier.
Verstehe. Ihr wirft das praktisch dem Film vor, dass Nelson Mandela das tatsächlich gemacht hat.
Ja, hätte er mal lassen sollen.
Ja? Also, da muss ich, weil das wirft er dir vor. Ich habe da einfach damit folgendes Problem. Jetzt mal abgenommen von dieser Emotionalität, die du aus den aktuellen Geschehnissen reintust, weil das ist ein persönlicher Faktor, den du da reindichtest oder der für dich da ist. Was ist das jetzt für ein Vorteil gegenüber irgendeinem anderen Biopic? Du lernst doch nur etwas über die Person. Du findest es emotional jetzt gerade bewegend. Okay, aber das ist ja jetzt erstmal egal. So, ich kann doch irgendein anderes Biopic anschauen und dann lerne ich auch total viel über diese Person, weil ich halt vielleicht über die Person nicht viel wüsste, aber wenn es nur um das Wissen geht, dann lernst du halt, ja, was hat Nelson Mandela in seinem Leben gemacht? Aber das kann ich auch auf ganz viele andere Wege genauso lernen, weil zu Nelson Mandela gibt es sehr viel. Aber zu Beispielen wie jetzt zum Beispiel bei Brasil, diese Message, so wie es in diesem Film ist, die gab es danach vielleicht nochmal, aber da war Brasil der Vorreiter und auf diese Art und Weise gab es das nur in Brasil. Die Message oder die Information, die ich bekomme aus deinem Film, die kann ich bei Arte gucken, in der Doku über ihn.
Ich würde mal abklingeln. Und zwar, ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ich versuche mal ein kleines Fazit zu ziehen. Also Olli hat angefangen mit Blade Runner und hat ein relativ weites Spektrum aufgemacht, hat eine große Anzahl an Fragen aufgezählt, die so sozialkritische, menschliche Fragen, die der Film aufwirft. Dann kam Gary mit Invictus und hatte ganz klar fokussiert die Hauptaussage des Films, das, was hängen bleibt, ist, Brücken schlagen, statt weiterhin Rache auszuüben. Und Sebi hatte Brazil und hat das als quasi Paradebeispiel dafür etabliert, wie ein Staat nicht handeln sollte, um sozusagen eine Lehre auf das eigene Staatswesen herauszuziehen. So, jetzt habt ihr euch ja sehr, sehr stark auf Gary eingeschossen und irgendwie kritisiert, dass es ein Biopic ist. Aber ich lese in dieser Frage nicht, in welchem Film, der kein Biopic ist, kann man am meisten lernen. Ich habe nicht verstanden, warum das mit dem Lerneffekt des Films irgendwas zu tun hat. Im Gegensatz dazu muss ich sagen, dass bei Gary als einziger eine klare Lehre rauskam. Nicht falsch verstehen, Olli, du hast tolle Fragen aufgeworfen, aber ich wollte, glaube ich, auch bei der Frage so ein bisschen hören, ja, was lerne ich denn was lerne ich denn genau? Und das fehlte mir sowohl bei Blade Runner als auch Brazil. Ja, ich kann lernen, wie ich das sehe, aber wie siehst du es denn? Also es fehlte mir so, ich fand, da war Gary sehr fokussiert und konnte klar machen, das ist die Lehre. Die Lehre ist nicht nur wichtig für mich persönlich, die Lehre ist heute immer noch wichtig und die hat dieser Film verdammt gut herausgestellt. Und dafür geht der Punkt für mich einfach an Gary. Und wir machen weiter mit Runde 3. 1, 2, 3. Round 3. Und wir machen direkt weiter. Und ich habe ja hier auch wieder Leute sitzen, die auf jeden Fall auch wieder Gary und Sebi, aber auch der Olli, sich mit dem humoristischen Film ganz gut auskennen, große Fans davon sind. Und jetzt wollen wir mal ein für alle Mal die große Frage klären. Welcher ist denn der witzigste Film aller Zeiten? Und Gary, du darfst anfangen.
Ja, für mich ist das ganz klar Airplane oder zu Deutsch die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Das Nachfolgeprojekt der Zucker, Abrams Zucker, dieses Trios nach Kentucky Fried Movie. Und für mich so vielleicht der Urvater des sogenannten Spoof Movie-Genres. Man sollte es rückblickend nicht glauben, aber in den 70er Jahren gab es wirklich mal eine Filmserie, die hieß Airport, und da ging es wirklich ständig immer nur darum, dass das irgendwelche Flugzeuge kurz vorm Abstürzen sind. Moment, ich habe mir das mal notiert. Da gibt es zum Beispiel Airport 75, Giganten am Himmel. Dann gibt es Airport 77, Verschollen im Bermuda-Dreieck, mit Jack Lemmon unter anderem. Die Filme haben immer ein haben immer was ganz Besonderes gehabt. Die haben natürlich immer einen riesen Cast an gerade super berühmten Schauspielern gehabt. Und so war das bei Airplane auch. Also Airplane, wie gesagt, von David Zucker, Jim Abrams und Jerry Zucker, die haben da auch alle drei Regie geführt. Die haben das wirklich total verarscht, aber auf eine unheimlich, also man merkt dem Film trotzdem an, dass das Source-Material, die Originalfilme wirklich mögen. Und und das Besondere ist, dass sie halt auch Darsteller benutzt haben, wie zum Beispiel Leslie Nielsen, den wir ja alle aus Nackte Kanone kennen, aber vor Airplane war das wirklich, der Mann hat da schon 20 Jahre als Schauspieler auf dem Buckel gehabt, aber immer nur in ernsten Rollen. Also ich habe den ganz oft gesehen, auch in irgendwelchen Fernsehserien als Bösewicht, ne? Und ich kannte den immer nur so, und dass der da wirklich Schauspieler, dass sie da Schauspieler gefunden haben, die das so wunderbar ernst spielen, weil das ist die Kunst. Es ist kein Slapstick Film, sondern die Komik kommt daher, dass diese Leute das alles wirklich ernst spielen. Und von daher ist auch in der deutschen Synchronisation tatsächlich funktioniert der immer noch sehr gut, muss ich sagen. Ich habe ihn jetzt kürzlich erst noch gesehen, und für mich ist Airplane ist einer der paar Filme, die mich wirklich sehr, sehr beeinflusst haben, was so die Komik angeht. Das spüre ich heute noch.
Sebi. Ja, ich habe den Film Blues Brothers gewählt, und zwar aus dem Grund, der witzigste Film aller Zeiten ist die Frage. Das heißt, er muss heute auf jeden Fall mindestens noch witzig sein, und ich sollte auch mal davon ausgehen, dass er vielleicht in 30 Jahren noch lustig ist. Und das schafft der Film Blues Brothers auf jeden Fall, und zwar deshalb, weil er einen zeitlosen Humor bedient, beziehungsweise ganz viele verschiedene Arten des Humors bedient. Das heißt, auch jemand, der jetzt zum Beispiel nur Slapstick mag oder der nur Wortwitze mag oder sowas, wird in diesem Film bedient. Es gibt Slapstick zum Beispiel, als sie in diesen Stühlen drin sitzen bei der Nonne, wo sie runterfallen, die Treppe und sich überschlagen. Bei Autoverfolgungsjagden gibt es natürlich auch humoristische Elemente. Dann gibt es natürlich die Zitate, die eben sehr lustig sind, die ganzen Wortgefechte, die da sowohl im Deutschen als auch im Englischen wunderbar funktionieren. Das heißt, wir haben verschiedene Arten des Humors. Das heißt, die Tendenz, dass verschiedene Leute mit verschiedenem Humor diesen Film witzig finden, auch wenn sie nicht alles daran witzig finden, ist hoch. Und der Humor ist eben zeitlos, weil er hat nicht wirklich Referenzen, die ihn irgendwo in einer Zeit festhalten, sondern er funktioniert heute noch genauso. Ich meine, gut, vielleicht, wenn jemand keinen Blues mag, aber dann ist er eh ein komischer Mensch, dann mag man da, aber dann ist auch der Humor nicht schuld, sondern die Musik. Ja, also der Witz ist einfach unangetastet in diesem Film sehr gut. Ich meine, ne, Dan Aykroyd, John Belushi kommen aus Saturday Night Live, das ist eine Comedy-Show, die berühmteste der Welt vielleicht sogar, da kommen sehr viele gute Comedians her, dass die ein gutes Handwerk für Comedy haben, will mir hoffentlich keiner absprechen. Und deswegen ist Blues Brothers der witzigste Film aller Zeiten.
Olli.
Der witzigste Film aller Zeiten basiert natürlich auch auf hat einen Ursprung und das ist nicht, wie du behauptest hast, die witzigste Comedy-Truppe der Welt, Saturday Night Live. Nein, die witzigste Comedy-Truppe der Welt sind Monty Python, verdammt. Und natürlich haben sie mit Ritter der Kokosnuss die Suche nach dem Heiligen Gral einfach ein Brett abgeliefert. 5 Jahre bevor dein Film den Spoof erfunden hat, haben sie den Spoof auf die gesamten Mittelalterfilme, auf die ganzen Ritterfilme gebracht, haben sowohl den Slapstick bedient, haben mit ihrer Musik, die sie für den Film benutzt haben, Monumentales geleistet. Sie haben auch dort wieder, das Genre fast definiert. Das Killerkaninchen, jeder hat sofort Bilder im Kopf. Ich brauche nur sagen, die heilige Handgranate von Antiochia und jeder fängt an zu zählen, aber nur bis zu 3. Schon gar nicht bis zu 4. Also die 5 scheidet ganz aus. Und also was dieser Film einfach bewirkt hat und dann auch noch gegen Ende den Kniff reinzubringen, das Ganze in einen Zeitreisekontext einzustufen, wo sie dann von der aktuellen oder damals aktuellen Polizei hopp genommen werden, großartig. Abgesehen von der schauspielerischen Leistung, die man sich anschauen muss und man muss es auch einfach mal sagen, dass König Artus das überhaupt noch auf die Kette bekommen hat, ist einfach grandios und es ist ein Film, wie gesagt, ganz klar der lustigste Film aller Zeiten.
Dann bitteschön.
Ja, also gut, muss ich gleich mal sagen, großes Problem ist da einfach, das ist ein alberner Humor, trotz allem. Der mag intelligent sein, aber gerade zum Beispiel die Kokosnüsse, die eingesetzt werden, um das Klappern der Dings nachzumachen, das ist relativ albern und da muss man schon Bock drauf haben, sowas zu mögen, sonst hat man den Grundeinstieg in diesen Film schon mal nicht, weil der auch natürlich von den verstellten Stimmen, von den Kostümen her und so, das ist einfach ein bisschen mehr Albernheit und wenn man das halt nicht mag, wenn man sozusagen so Adam Sandler mag, wo es einfach ein normaler Film ist, umgesetzt mit Witzen drin, dann... Ja, es geht um den witzigsten Film aller Zeiten und es geht darum, dass Leute den auch witzig finden können, die jetzt nicht nur einen bestimmten Humor mögen. Zumindest ist das für mich die Aussage dabei, weil sonst ist er nicht der witzigste Film aller Zeiten. Und da hast du einfach das Problem, dass wenn du nicht von vornherein diese Albernheit, wenn die dir nicht zusagt, dann kannst du diesen Film nicht schauen und witzig finden.
Tja, also ich habe jetzt hier gerade ein ganz, ganz großes Problem. Weil mein Problem ist einfach, dass ihr alle recht habt. Und dass die Filme, die ihr euch ausgesucht habt, auch zu meinen Lieblingsfilmen gehören. Das ist ganz klar. Und da gegen was anzureden, was man so sehr liebt, dass ich schaff das nicht. Ich kann das echt nicht. Das geht nicht. Das ist Olli hat recht, du hast recht mit Blues Brothers und also, das einzige Negative, was ich zu Blues Brothers sagen kann, ne, und da muss ich wirklich jetzt so ganz tief reingreifen, das ist, dass ich das als Kind, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, gehasst habe, dass die nie ihre Brillen abgesetzt haben. Außer
einmal. Genau.
Weil du darfst ja nicht vergessen, weißt du, ich bin ein bisschen älter als du. Wir hatten ja damals nichts. Wir haben kein YouTube gehabt, kein Internet, wir konnten nicht immer uns John Belushi in irgendwelchen anderen Sketchen angucken.
Ach so, das du ging nicht. Wissen, wie er aussieht.
Ja, weil das ging mir so auf den Senkel. Zum Beispiel jahrelang war mir Dan Aykroyd war mir echt unsympathisch, bevor ich andere Filme davon gesehen habe. Okay. So, ne? Und ich liebe die Filme trotzdem über alles und ich weiß auch noch damals, dass ich eine horrende Summe ausgegeben habe für den Soundtrack. Und deswegen fällt mir das jetzt gerade so, also deswegen gebe ich da freiwillig echt die Runde ab. Das fällt mir echt schwer.
Dann, ich würde trotzdem mal noch kurz gegen Airplane vielleicht, weil ja, wir, also, ich hab's
viel zu dir. Tritt noch mal drauf.
Naja, also ich finde ja, geht mir genauso. Ich liebe Airplane auch, aber trotzdem kann ich ein bisschen begründen, warum es nicht ist. Und zwar, weil da das Problem, ich ein bisschen sehe, dass du die Gag-Muster zum Beispiel sich wiederholen. Es gibt diesen einen Gag so, dieser Mann muss ins Krankenhaus. Krankenhaus, was ist das? Ein großes Gebäude mit Patienten, aber das ist egal. Und diese
Art. Super lustig!
Ja, natürlich ist super lustig. Aber diese Art von Gag mit, was ist das? Und dann wird aber das davor erklärt, der kommt in dem Film 3-mal vor. Das heißt, du hast so ein Gag-Muster, was sich
hallo,
dreimal.
Inglourious Basterds?
Ja, Moment, das ist jetzt hier nicht das Thema, ja? So. Fuck. Aber gut, ja, also ich wollte nur noch mal kurz so. Und dann haben wir natürlich auch noch ein Problem. Zum Beispiel, ganz am Ende gibt's dieses Ding mit When Shit Hits the Fan im Englischen und dann fliegt dieser Scheiße auf den Gegenden Ventilator. Ja. Im Deutschen übersetzt mit Wenn die Kacke am Dampf findest, du denkst dir, hey, was soll das? das, weil du das nicht, also da haben wir natürlich auch so ein Problem mit der Übersetzung. Das wären jetzt meine zwei Punkte, die ich da noch gehabt hätte, ja, um die noch kurz unterzubringen. Ja. Aber genau, bei der Ritter der Kokosnuss zum Beispiel auch, du hast gesagt, ja, bei der Handgranate und so, jeder fängt an zu zählen. Ja, nur weil Leute das vielleicht kennen, das heißt ja nicht automatisch, dass es witzig ist. Ja, du kannst auch Tarantino-Zitate oder sonst was wiedergeben, bei Blues Brothers gibt es auch 1000 Zitate. Das ist nicht für die Witzigkeit ein Argument, das ist nur für die Bekanntheit ein Argument. Die Witzigkeit, habe ich eben schon gesagt, sehe ich halt so ein bisschen das Problem, es ist eine bestimmte Art von Humor, der ist albern, der Zugang ist einfach nicht für jeden von vornherein da und es ist einfach heute nicht unbedingt noch zeitgemäß. Ja, das ist einfach ein schwierigerer Zugang, während du, wie ich halt bei Bruce Butler schon gesagt habe, da hast du das nicht so. Ja, das ist, der Film könnte heute genauso gedreht worden sein, da gibt es nichts, was irgendwie nicht mehr akkurat ist oder sowas, während du das da halt schon so ein bisschen hast, weil auch der Spirit, in die Zeit, in der dieser Film rausgekommen ist, hat viel getan, wie du gerade gesagt hast. Vor Airplane, er hat so Spoofs so ein bisschen geprägt, das war was komplett Neues und so. Wenn man das heute mit den Filmen, die es jetzt gibt, guckt, dann weiß man das vielleicht auch gar nicht mehr so zu schätzen, dass der das neu gegründet hat und sagt, naja gut, das habe ich aber doch jetzt bei Film XY auch schon 1000 Mal gesehen. Vielleicht sogar bei Scary Movie, wo die Zuckerbrüder auch mitgemacht haben. Ja? Das sehe ich da ein bisschen als Problem.
Ich sehe das Problem bei den Blues Brothers eher darin, es wird zwar immer so getan, als ob der Film zeitlos sei, ist aber de facto nicht. Ist ganz klar ein Kind seiner Zeit. Er nutzt die, sage ich jetzt mal, zu der damaligen Zeit vorhandenen kulturellen Besonderheiten von Amerika. Zum Beispiel der Auftritt im Palace Hotel Ballroom. Damit kannst du heute keinen mehr rauslocken. Das wird heute keiner mehr verstehen.
Verstehe ich auch nicht.
Diese Art von, okay, das war der Kernpunkt des Films.
Ja, ja, aber warum ist das, also was ist jetzt der Ballroom, warum ist, ich verstehe die Referenz nicht.
Also ganz einfach, wenn du heute so etwas machen würdest, wenn du das ins Heute transkribieren wolltest, dann müsstest du mit ganz anderen Mitteln arbeiten. Du müsstest eine ganz andere Art von Venue, eine ganz andere Art von Event kreieren.
Okay.
Dann auch was zum Beispiel die ganzen Verfolgungsjagden etc. angeht. Da hat sich einfach mittlerweile so viel geändert. Das lebt ja auch davon, so von wegen, wir müssen den verfolgen, weil wenn er in den nächsten Staat kommt, sind wir nicht mehr zuständig, tralala. Das sind Sachen, die sind mittlerweile einfach
hinfällig geworden. Das ist aber ja egal, weil die Story...
Wer würde heute noch das Soul Food Café verstehen?
Das ist aber doch total Wurst. Also ich meine, sorry, der Ballast Hotel Ballroom, ob der jetzt so heißt oder irgendwie Ibis Empfanghalle, ist doch scheißegal. Das ist einfach nur ein Platz, an dem irgendwas stattfindet.
Ich rede vom gesamten Event. Ich rede nicht nur von,
ja,
von
aber dieser auch das, einen Halle. Ja, aber das ist doch egal. Außerdem, es geht ja nicht darum, welcher Film würde heute noch genauso gedreht werden, sondern es
oder
geht
das
darum,
hast du meinem Film vorgeworfen?
Nein, ich habe ihm vorgeworfen, dass er von der Machart nicht mehr so ist, wie die Leute, die Zuschauer das heute gewöhnt sind. Ob da jetzt heute die Staatsgrenzen in den USA, ob man da jetzt jemanden drüber verfolgen muss oder nicht, das ist doch scheißegal, ob das immer noch so ist. Aber man schaut den Film, man versteht, dass es so ist, weil es wird einem ja mitgeteilt. Es könnte ja auch fiktional erfunden sein. Und der Ballast Hotel Ballroom, da sagt man jetzt vielleicht, ja okay, ist jetzt nicht eine geile Location, aber deswegen wird doch nicht der Film unwitzig, nur weil die Location heute halt anders aussehen würde, weil man da...
Ich glaube, du verstehst nicht zu sehr auf die Location, sondern es geht einfach um die komplette Venue. Wie findet so eine Veranstaltung statt?
Ja, aber das macht den Film unwitzig, weil man heute Veranstaltungen anders feiert?
Nee. Ich würde hier gerade schon mal reingehen, weil ich glaube, wir verfasern uns ein bisschen in der Fragestellung. Und ich habe für mich, glaube ich, auch meinen Gewinner der Runde schon so ein bisschen festgestellt. Erstmal, es ehrt dich sehr, Gary, dass du das Handtuch geworfen hast. Ja, sehr gut. Aber einen Punkt gibt es dafür schwer. Natürlich nicht. Nee, das kann ich auch gar nicht haben. somit sind wir bei Olli und Sebi. Ich muss sagen, Sebi konnte in seinem Anfangsstatement mit der Definition dieser Frage sehr stark punkten, weil er sich sehr auf dieses aller Zeiten fokussiert hat. Einerseits natürlich hatte er dieses Setting, was ihm gerade am Ende Olli so ein bisschen madig machen konnte, dass das nicht komplett sozusagen zeitlos verankert ist. Dennoch hat Sebi sich die Boxhandschuhe angezogen und sehr stark ausgeteilt, dass halt gerade seine Bandbreite an verschiedenen Gags, an verschiedenem Humormaterial dazu führt, dass man nicht nur, wenn man auf eine spezielle Art wie den Spoof steht, mit dem Film auch auf lange Sicht für ein breiteres Publikum mehr ansprechen kann. Und ich finde, das hat Sebi sehr stark durchgezogen und dafür geht die Runde auch an ihn. Yay! Das bedeutet, es steht 1:1:1. Spannender könnte es kaum sein. Wir haben einen Gleichstand der drei Kandidaten und machen direkt weiter mit Runde 4.
Round 4.
Fight! Und zwar ist es so, dass manchmal auch unsere Kandidaten, die hier teilnehmen, selber Fragen einreichen können. Und das ist mit der vierten Frage passiert, die nämlich von Gary eingereicht wurde. Und die lautet, welcher Film ist zu Unrecht gefloppt? Und Sebi, du darfst anfangen.
Ja, kann ich, mache ich. Und zwar ist es natürlich einfach ganz klar, es ist der Film Fight Club. Der Film ist gefloppt, das will ich kurz verargumentieren, damit ihr nicht nachher einer so, oh, der ist ja gar nicht gefloppt. Es gab ein Budget von 63 Millionen und er hat eingespielt 37 Millionen, also gerade mal ungefähr die Hälfte, finanziell kompletter Flop. Es gab einen riesen Shitstorm wegen der exzessiven Gewalt in diesem Film, der dazu geführt hat, dass der damalige Vorstand von Century Fox, Bill Mechanic, zum Rücktritt gezwungen wurde, weil er selber verantwortet hat, dass dieser Film so rausgekommen ist. Das ist also auf jeden Fall auch ein Flop. Ja, der Film wurde nicht positiv aufgefasst. Also ist ein Flop, ist außer Frage. So, und dann, naja, es ist jetzt ein Klassiker. Ich hoffe mal, jeder hat den gesehen. Jeder kennt Zitate daraus. Jeder kennt gerade auch so ein bisschen aus dieser linken Anarcho-Szene gibt es dieses Don't be your wallet, don't be your car und so. Legendäre Sätze so. Also komplett davon entfernt, ein Flop zu sein. Aber damals eben einer gewesen. Und genau, was ich noch dazu sagen muss, es gab damals dann noch irgendeinen bekackten Amoklauf in den USA und dann haben die Leute behauptet, das war, weil der Fight Club gesehen hat, so, was dann nochmal diese negative Review bezogen hat, und das kann man natürlich dem Film auch nicht vorwerfen, selbst wenn er ihn gesehen haben sollte. Also es gibt eigentlich faktisch keinen Grund, der gegen diesen Film spricht. Sein Erfolg gibt ihm recht, er ist da, aber er war damals ein Flop und deswegen ist er natürlich völlig zu Unrecht gefloppt, und der Beweis ist eigentlich schon da, dass es zu Unrecht war, denn er ist jetzt kein Flop mehr.
Olli.
Der Film wird zu Unrecht gefloppt. Es ist natürlich Die Abenteuer des Baronen Münchhausen von Terry Gilliam. Ein Film, der, und das muss man jetzt auch dazu sagen, im Nachhinein jeden, der daran beteiligt war, mit Geld gesegnet hat. Also in the long run hat er also sein Geld auf jeden Fall wieder eingespielt. Warum zu Unrecht? Der Film bedient hier, sage ich jetzt einmal, Bilder, wie wir sie jetzt besonders in Deutschland schon durch die Hans-Albers-Verfilmung Münchhausen kennen, hat diesen eigenen Stil, dieses Orientalische hat er mit drin. Dann wiederum die düsteren Fantasien, die nur Terry Gilliam so umsetzen kann. Er hat eine hervorragende Besetzung. Uma Thurman spielt mit. Dann spielt legendär Robin Williams mit, der aus Gründen nicht im Abspann namentlich genannt werden durfte und dort nur der Sonnenkönig sozusagen hieß. Der Film hat alles richtig gemacht, wie sich halt im Späteren herausgestellt hat, und nur weil mal wieder Studio-Marketing komplett nach hinten losging, floppt er halt am Anfang an den Kinokassen. Schade.
Jerry.
Also der Film, der meiner Meinung nach zu Unrecht gefloppt ist, ist 1941 von Steven Spielberg. Der, also nach Der weiße Hai und Unheimliche Begegnung der dritten Art musste der junge Spielberg tatsächlich mal einen richtigen Megaflop einstecken, und woran er auch lange zu knacken hatte. Ich habe das nie so richtig verstanden, weil ich fand den Film großartig, weil alle Leute, alle Lieblingsschauspieler, alle Lieblingskomiker haben wieder mitgespielt, die wir gerade hier schon so genannt haben, John Belushi und wie sie alle heißen. Und ja, also ich habe nie so richtig kapiert, warum der Film gefloppt ist. Mittlerweile mit dem Alter ein bisschen weiser geworden. Klar, ich möchte jetzt auch nach... Es hat ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass 1941 war ja der Angriff auf Pearl Harbor. Und selbst 40 Jahre nach dem Angriff auf Pearl Harbor konnten die Amerikaner nicht gut darüber lachen. Ich meine, klar, ich möchte jetzt auch keinen Film 40 Jahre nach 9-11, möchte ich jetzt auch keinen Film sehen, keine Komödie sehen, die so abgedreht und so überdreht ist wie 1941 damals, zu dem Thema, mit den Twin Towers. Aber auf der anderen Seite war es ja genau das, diese Überdrehtheit, die mir besonders gefallen hat. Also von daher fand ich halt immer, dass der zu Unrecht gefloppt ist. Obwohl er, oder darf ich noch abschließend sagen, der ist, er hat 35 Millionen gekostet und er hat mittlerweile seine 90 Millionen eingespielt. Also in the long run auch ein Klassiker, und ja.
Dann bitteschön.
Ja, das heißt, da irgendwie so richtig gefloppt ist er dann ja gar nicht, ne? Zumindest finanziell nicht. Aber
mittlerweile.
Ja, okay. Aber ich frage mal ganz andersrum. Ich habe Fight Club genommen. Willst du mir sagen, dein Film ist so gut wie Fight Club und deswegen zu Unrechter gefloppt?
Was?
Naja, also Fight Club ist ein Klassiker geworden, obwohl am Anfang ein Flop war. Und 1941 ist, du hast selber gesagt, du würdest es heute nicht mehr gucken wollen, weil es sehr überdreht klamaukig ist. Also ich sehe da so ein bisschen so einen Kaliberunterschied von Filmen.
Ich habe gesagt, ich würde keinen Film über keine überdrehte Komödie über den 11. September
sehen. Achso, okay, Entschuldigung, dann habe ich das falsch verstanden. Aber trotzdem, also ich mag jetzt meine Einschätzung sein, aber ich sag mal so, ich finde jetzt schon, dass Fight Club ein ganz anderes Kaliber ist als so ein Film wie 1941. Man kann halt sagen, ja, das ist ein bisschen schade, das war schon sehr lustig und sowas. Aber der kommt doch nicht annähernd ran an so einen Film wie Fight Club, der wirklich jetzt ein Klassiker geworden ist.
Ja, das mag so sein, wenn du das so siehst, dann...
Okay, ja, wenn du mir nicht widersprichst, dann lasse ich das so stehen, weil ich da halt schon das sehe und dann halt auch, es ist der zweite Weltkriegsfilm von Spielberg gewesen in relativ kurzer Zeit und ich sehe auch ein bisschen ein Rassismusproblem in diesem Film, also gerade die Japaner werden da schon sehr dumm dargestellt.
Die Deutschen auch.
Ist auch Rassismus, weil wenn du von Amerika ausgehst, ja, also das sehe ich halt auch als Problem. Ob ich so einen Film dann eigentlich einen Nicht-Flop wünsche, ist dann auch wieder die Frage, ob ich das wollen würde.
Ich habe das Gefühl, dass beide Filme sowohl zu meiner Linken als auch zu meiner Rechten entscheidende Fehler gemacht haben. Spielberg hat den Fehler gemacht, viel zu früh, viel zu abgedreht, sensibles Thema. Hätte er mit rechnen können, dass ihm das auf die Füße fällt und da hätte er, sag ich mal, cleverer dran gehen können. Ähnlich ist es bei Fight Club. Ich will gar nicht sagen, dass der Film einen Mordseinfluss hat, dass es ein super spannender Film ist, aber er war nicht für ein breites Publikum angelegt, sondern er war für, sage ich jetzt mal, doch eher ein interessierteres Arthouse-Publikum und dann für Leute, die, sag ich mal, ihre Freunde damit reinnehmen und an die Hand nehmen und sich so einem komplexen Film wie Fight Club nähern können. Mein Film hingegen war auf breite Masse angelegt, bedient eigentlich wirklich jeden und nur weil in sag mal, Studiopolitik daneben ging, floppte er erstmal in der Kasse. Die haben sich also selber ins Knie gefickt. Da muss man halt einfach sagen, das ist zu Unrecht passiert. Bei euch beiden hätte man das verhindern können. Da hätte man es einfach etwas deutlicher machen können, an welche Zielgruppe wendet sich dieser Film. Und dann war ist für mich klar, warum beide Filme floppen mussten.
Ja, aber das ist halt, sehe ich überhaupt nicht, weil Fight Club ist eine Vorlage auf einem Buchroman. Dieses Buch hat sich sehr gut verkauft. Das heißt, da zu sagen, das wäre eine Arthouse-Zielgruppe, ist völliger Bullshit. Außerdem Arthouse, Brad Pitt hat mitgespielt, David Fincher-Film, Soundtrack von Nine Inch Nails, das ist doch nicht Arthouse. Arthouse ist eine Bezeichnung für meistens Indie-Produktionen, die mega künstlerisch angelegt sind. Das ist ein Hollywood von vorne bis hinten, die Dialoge, das ganze Setting, das ist nicht Arthouse. Der war natürlich speziell, aber genau deswegen war er ja so gut und so besonders und ist deswegen ein Klassiker. Ja?
Er hätte sich entscheiden sollen.
Zwischen was?
Ja, also ne, ich will ein großer Hollywood-Blockbuster sein, bediene aber durchaus dann hier schon wieder diese Arthouse-Geschichte. Ja, dann entscheide ich und dann passiert dann
nicht so ein bisschen. Also du wirfst im Film vor, dass er kreativ war. Er hätte nicht kreativ sein sollen, dann wäre er gut gewesen oder besser Erfolg gehabt. Ja?
Nee, die Kreativität hätte einfach anders verpackt werden
müssen. Achso, okay, alles klar. Naja, gut. Das ist bei dir übrigens nicht das Problem, weil da war die Kreativität gar nicht erst vorhanden in deinem Film. Das ist das nervige Scheißgehör in diesem Film. Dieses 9 Jahre altes Mädel. Ja, und dann ist da der Tod. Und so redet die ganze Zeit. Das heißt, wenn du diesen Film siehst, dann kriegst du die Krätze. Das kann ich schon verstehen, dass der gefloppt ist. Ich wäre aus dem Kino rausgegangen, wenn ich mir den da mal angeguckt hätte. Ja? Die Kulisse, also ne, vorher Terry Gilliam, du weißt, dass ich dir den nicht malig machen kann, aber in so einem Film wie Brasil hat der eine kreative Kulisse. Da drin sieht das irgendwie teilweise aus wie, weiß der Geier, als sie da auf dem Mond sind, in diesem Käfig gefangen. Das sieht einfach aus wie so eine Kunstklasse aus der 9., die irgendwie versucht, da so einen Käfig zu basteln. Also das ist einfach wirklich mit zu Recht einfach gefloppt, weil das ein ganz skurriler Film ist und die Story ist Baron Münchhausen, die gab es vorher auch schon, also der kann es auch keinen Credit geben, die hat er halt ein bisschen anders umgesetzt noch, aber ansonsten, also und da muss ich auch nochmal kurz sagen, so, also ich sehe halt nicht, wie der Film, wenn ich jetzt das mit Fight Club vergleiche, zu Unrecht gefloppt ist, wenn halt Fight Club einfach ein Klassiker ist und der Film, also ich weiß nicht, ob den hier irgendjemand gesehen hat, aber wahrscheinlich wenn, dann kann er sich auch noch an das schreiende Kind erinnern.
Tja. Das ist, ja, ich stehe schon wieder vor diesem Dilemma, weil ich glaube, ich bin da echt der falsche Kandidat für sowas, weil ich finde diese Filme auch alle gut, weißt du, und ich kann dazu nichts mehr sagen.
ich sehe hier einen vierten Kandidaten. Moment mal. Ich habe ja jedenfalls deinen Film gerade gedisst, Olli, während die da gerade dann...
Für die Zuhörer kurz.
Ganz kurz für die Zuhörer. Die
Zuhörer, der Kollege von Gary namens, vielleicht kennt ihn jemand, Hannes Bender kam gerade aus dem Publikum und hat ihm so eine Art, wie in so einem Boxring, nochmal so ein bisschen guten Mutes gemacht, dass er sich nicht so leicht hier aufgeben
mit
soll.
Mit den Worten, und dabei zeigt er auf mich, stell dir vor, der ist ich und dann hau mal richtig zu, ja? Nur damit das nochmal protokolliert ist.
Ja, also, naja, also 1941 ist natürlich auch sicher ein Kind seiner Zeit und ja, Ed von was alle Filme, eure beiden Filme nicht hatten, denn er war wirklich komisch. Und ja, von daher hat er für mich damals super funktioniert und tut es auch heute noch. Und ja, das ist für mich eigentlich, ich komme halt eher aus dieser Comic-Ecke und von daher finde ich den gut.
Ja, für mich ist eher die Schwierigkeit bei Sebi zu sehen, wo ich einfach sage, ein Film, der sehr viel Gewalt beinhaltet, habe ich kein Problem mit. Aber sowas muss geführt, geleitet sein. Ich glaube, das Publikum war zur damaligen Zeit einfach erschlagen und viele haben einfach ihren Freunden, Bekannten davon abgeraten, sich diesen Film anzugucken, obwohl sie es vielleicht vorgehabt hätten. Der Film hätte eine deutlich bessere Führung gebraucht, egal in welcher Konstellation du das sagen möchtest. Er hätte besser beworben werden müssen.
Aber was du gerade machst, ist eine Analyse, warum der Film gefloppt ist. Die sind aber faktisch alle drei gefloppt.
Ja.
Deswegen, wobei, bei dir habe ich ja schon gesagt, naja, finanziell eigentlich auch nicht so wirklich. Das heißt, wir brauchen jetzt ja nicht analysieren, warum, sondern die Frage ist ja, warum war es zu Unrecht? Ja, so. Und es war bei mir einfach faktisch zu Unrecht, weil er inzwischen ein Klassiker ist. So. Das ist einfach ein Faktum, dass es nicht recht war. So.
Also man muss einfach sagen, also das Argument zu sagen, ja, deiner ist ja mittlerweile finanziell auch kein Flop mehr. Alle drei Filme, von denen wir sprechen, sind mittlerweile Flops mehr.
Aber der war, glaube ich, schon damals, hat er schon ganz gute Einspielergebnisse gehabt, weil es war Spielberg, es war eben Dan Aykroyd, der dabei und
trotzdem, nee, der war damals, war das ein Flop.
Aber das wirklich ist jetzt mit, nee, dann will ich das zurücknehmen, okay, alles klar.
Und das ist, glaube ich, das haben unsere drei Filme wirklich gemeinsam, dass sie erst gefloppt sind und dann später durch, was weiß ich, nennt's DVD und so weiter und so fort, einfach da nochmal Kohle reinkam. Aber wie gesagt, man hätte es einfach viel leichter verhindern können bei deinem Film.
Ja. Bei deinem hätte man sehr viel mehr machen müssen, das stimmt, da hätte man nämlich erstmal das Mehl rausnehmen müssen, dann hätte man die Kulisse mal geil machen können, dann hätte man ihn viel, viel kürzer machen können und dann wäre vielleicht mal...
Also ich meine, eben schmeißt du mir Brasil um die Ohren und beschwerst dich jetzt über die Kulisse bei Münchhausen.
Ich habe gerade gesagt, die Kulisse bei Brasil ist kreativ und bei Münchhausen sieht es aus wie aus der 9. Klasse der
und jetzt sind nicht so wirklich die gleichen Käfige, in denen die Leute...
Entschuldigung, bitte. Also nehm mal ganz kurz, wenn ich sage, dass ich einen Film von Quentin Tarantino nicht mag, aber sonst andere von ihm mag, dann ist das ja kein Widerspruch. Also was ist das denn für eine Argumentation? Wenn ich die Kulisse in dem einen Film vom selben Regisseur mag und in dem anderen nicht, ja, dann ist das halt so. Also das sehe ich jetzt an der Stelle nicht. Und ganz kurz übrigens, die Abenteuer des Baron Münchhausen sind nominiert gewesen für bestes Szenenbild, bestes Kostümdesign, beste visuelle Effekte und bestes Make-up in den Oscar. Das ist für mich auch nicht so richtig ein Flop, wenn sogar die Academy einfach 5 Nominierungen raushaut. Das ist für mich das Gegenteil von
einem Flop. Moment mal, Flop ist aber, glaube ich, ziemlich klar definiert, dass er einfach am Box-Office gefloppt ist.
Ja, kann man schon auch anders. Also es kann ja zum Beispiel, es gibt Filme, die sind im Box-Office sind die gut gewesen, aber sie waren dann trotzdem letztlich ein Flop, weil kein Mensch sich mehr danach für interessiert hat, weil er gemerkt hat, hups, der Film ist ja scheiße. Ja?
Jetzt sagt Henning gleich wahrscheinlich wieder in der Fragestellung stand nicht drin, nur weil er einen Bock eingenommen hat.
Was ich sagen werde, das hören wir jetzt. Ich klingel hier mal ab. Sehr interessant. Also wir sind auf jeden Fall schnell dazu gekommen, dass alle drei Flops sind, wie Sebi, glaube ich, gerade auch aufgezeigt hat. Und wir hatten auch bei allen dreien eigentlich einen ähnlichen Punkt. Also, ne, der Film ist eigentlich gut, eigentlich ist er spannend, aber irgendwie hat er keine guten Verkaufszahlen gehabt. Er konnte irgendwie auch nicht so richtig beim Publikum Anklang finden. Das war irgendwie ein Problem. So. Gary hat wieder so ein bisschen das Handtuch geworfen.
Ja, es fiel er hat die Frage schwer gestellt. Ich
keine Ahnung. ich muss jetzt ein bisschen auf die Frage eingehen. Flop kann man auf einmal auf diesen finanziellen Aspekt beziehen. Und wenn wir das jetzt in dieser Runde machen, habt ihr ja selber zugegeben, sind alle gleich. Also eigentlich, dieses Gleichnis wurde ja auch in den Raum gestellt, es wurde auch nicht entkräftet. Alle sind finanziell gefloppt. So, damit ist dieser Punkt eigentlich abgehakt. Somit sind wir jetzt eigentlich auch bei dem Punkt, ja, wie ist das denn, das ist könnte die zweite Antwort oder Frage sein, wie ist es denn in dem Kritiker-Echo? Auch da tat sich das nicht viel. Alle wurden irgendwie ein bisschen zerrissen. Klar, das mit den Oscars bei Münchhausen, gut, könnte man anführen, fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Ich muss aber sagen, dass es gab ein Argument, was hier einfach nicht entkraftet werden wurde und vielleicht auch nicht werden konnte. Und das war dieses, was Sebi immer wieder gesagt hat. Es ist ein Klassiker. Jeder kennt den. Das kann man über eure Filme nicht mehr wirklich sagen. Und da habe ich nicht so wirklich was gehört, dass es nicht so ist. Also Sebi hat Fight Club so stark aufgebaut und ich habe das Gefühl, es konnte ihm nicht so richtig genommen werden. Und hingegen fand ich die Kritik an Münchhausen und an 1941 ein bisschen stärker. Und deshalb geht der Punkt für mich an Sebi. Gut, damit, ja, wie immer, gehen wir einfach direkt weiter und kommen zur letzten Hauptrunde, und zwar Runde 5.
Round 5.
Fight! Also, es steht 2 Punkte für Sebi, 1 Punkt für Gary, 1 Punkt für Olli. Das heißt, Sebi, du bist auf jeden Fall schon mal in den Blitzfragerunden dabei. Olli und Gary, ihr müsst euch anschnallen. Sollte Sebi doch noch den Punkt kriegen, wird es eine Blitzfragerunde mehr geben, die dann zwischen euch entscheidet. Aber kommen wir erstmal zur Frage. Wir sind ja hier auf dem Podcamp 2018. Wir sind hier mitten in Kreisen von Leuten, die sich mit dem Format des Podcasts auskennen. Und da müssen wir natürlich auch eine podcastbezogene Frage stellen. Und diese lautet, welcher Film wäre besser, wenn er ein Podcast wäre? Und Olli, du darfst anfangen.
Ganz klare Ansage, der Film heißt Minority Report. Wenn wir diesen Film als Podcast machen würden, würde uns eine unfassbar schlechte schauspielerische Leistung von Herrn Cruise erspart bleiben. Wir müssten nicht Bilder sehen, die so der Handlung sogar widersprechen. Es ist für mich jedes Mal ein Graus, wenn ich mir anschauen muss, mit in welcher epischen Breite Holzblöcke in Kugeln gefräst, lackiert, getrocknet, beschriftet und dann eine elendlange Bahn hinunterrollen, bis man endlich den Namen liest. Und ich möchte kurz erinnern, es geht um Sekunden. Wir müssen Sekunden vor dem Verbrechen vor Ort sein. Das würde in einem Podcast niemals passieren. Sowieso die ganzen Sci-Fi-Elemente, wenn ich mir dann wieder meinen Freund an der Weltuntergangsorgel angucke. Bitte, 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 hört auf damit. Lasst uns das als Podcast machen. Hier, wir vier, wie wir hier sitzen, wir würden das aus dem Stand bis heute Abend 3-mal so gut hinkriegen wie dieses unsägliche Machwerk.
Sehr gut. Gary.
Ja, also ich fand Minority Report, ich fand ihn gut.
Ne? Du warst das.
Genau, welcher Film aber definitiv besser wäre als Podcast, ist eindeutig für mich Boyhood. Der Film von Richard Linklater, der Film hat ein besonderes Gimmick gehabt, und zwar wurde der gedreht vom 2002 bis 2013 und ist praktisch ein Coming-of-Age Film, ein Sittengemälde, genau, ein Kind seiner Zeit. Er begleitet diese Familie über all die Jahre. Die haben einmal im Jahr haben die gedreht für ein paar Tage, und wir sehen halt den kleinen Mason von 6 Jahre aufwachsen bis ins College-Alter und so. Und das ist alles unheimlich nobel und ist auch super gelungen. Nur das Problem, was ich habe damit, ist, der Film hätte Parenthood heißen müssen, denn die Eltern waren 1000-mal interessanter als der Boy. Und ich habe selten eine so farblose und langweilige Protagonisten gehabt wie in diesem Film. Und da habe ich so gedacht, Mensch, das als Podcast, so wenn ich jetzt meinen Sohn so mal mit 6 Jahren jedes Jahr so ein bisschen interviewt hätte, was beschäftigt dich so, wie wäre dein, was ist gerade, was steht gerade an, so mit den Ärgern und das so, dann in zum Beispiel so eine 6-teilige Podcast-Serie, das wäre schon der Hammer. Ich meine, es gibt solche Filme, es gibt so eine Filmserie, die das ähnlich machen. Aber das hätte ich interessant gefunden. Aber Boyhood war für mich wirklich absolut grausam.
Sebi,
stell dir mal Folgendes vor. Da kommen jetzt plötzlich irgendwie so, es wurde ein Gerät gefunden, ein Diktiergerät oder so ein Zoom, so ein Mikrofon. Und man hat das sich angehört und da waren ganz komische Aufnahmen drauf und hier ist jetzt die Veröffentlichung davon. Und dann hört man sich das an und dann ist da irgendwie so eine Gruppe, die unterwegs ist und was rausfinden will. Und dann hört man komische Geräusche im Hintergrund und Schreie und man weiß nicht so richtig, was da passiert. Ja, ich rede von Blair Witch Project. Dieser Film Der einzige coole Clou, den er hatte, war das Marketing. Das Marketing hat so getan, als wären es Originalaufnahmen. Der Abspann kam nicht im Kino. Man hat es von vornherein gesagt, so hier, das sind Originalaufnahmen, bla 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 bla. Und alle haben gedacht, wow, krass, was passiert dir? Ja, mit dieser Handkamera gefilmt und man hat es für bare Münze genommen. Was dann aber passiert ist, war halt, ja, richtig nichts. Die laufen da rum mit ihrer Handkamera. Am Ende heult sie 10 Minuten Rotz und Wasser in die Kamera. Man sieht nie wirklich was. Es ist eigentlich wirklich nur dieser Effekt von, oh scheiße, ist das echt? So hat man gedacht, ja, und deswegen war es krass. Aber eigentlich passiert da nie was. Man sieht nicht wirklich was. Sie liegen irgendwie abends im Zelt, dann steht sie morgens auf, dann liegen da so mit Holzzeichen vor dem Zelt und so, oh, da hat jemand ein Zeichen hingemacht, so. Das Ganze als Podcast, das wäre eine geile Nummer, weil im Film passiert sowieso nichts, man sieht sowieso nichts. Und jetzt stellt euch vor, ihr macht eine Folge pro Tag, ja, also pro Tag, die dann im Wald sind, man bringt das so raus und dann hat man da genau diese Geschichten. Man kann da Geräusche reinschneiden im Hintergrund, man kann auch so machen, oh, hört ihr das? Oh Gott, ich habe keine Ahnung, so, weil die jammert eh die ganze Zeit nur rum am Ende, ja, das ist, weiß nicht, also meine Lieblingsszene ist wirklich, wo dann hier noch diese Schnodderblase dann da kommt, von, das ist fantastisch. Da, gut, das kann man im Podcast nicht machen, ja, zugegeben, aber rumheulen kann sie auch und ich fände es persönlich sehr viel geiler, ja, weil da nimmt man einem das Marketing dann vielleicht auch schon wieder ein bisschen eher ab, wenn man sagt, wir haben da dieses Mikrofon im Wald gefunden irgendwie so, funktioniert super und will ich sehen, also hören und genau, deswegen würde ich den gerne als Podcast haben.
Dann bitteschön.
Ja, ich glaube, das ist ein Problem mit weinenden Frauen. Ne? Das beeindruckt mich immer. Ne? mach dir mal Gedanken. Blavish Project. Auf den ersten Blick habe ich gedacht so, oh ja, könnte ich ihm zustimmen. Aber dann habe ich gedacht so, das, was es ausmacht. Genau. Und will ich auch gar nicht und muss ich auch gar nicht. Denn das, was diesen Film ausmacht, diese berühmte Handkamera, wir willst denn das umsetzen in einen Podcast? Dann haben wir hier so ein Handmikrofon, was die ganze Zeit hin und her wackelt. Also
einfach, das muss ja nicht wackeln. Es reicht ja einfach, dass du Zoom hast mit Außengeräuschen und dann sagst du irgendwie so, hey, jetzt bin ich hier draußen und heute Morgen aufgewacht und da lagen irgendwie plötzlich Hölzer vor der Plane, die waren ja gestern noch nicht da. So, das muss ja nicht wackeln. Also was ist das
für ein Argument? Ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird. Denn,
der Film hat auch nicht funktioniert, weißt du?
Also da würde ich jetzt auch so ein bisschen widersprechen. Er hat tatsächlich funktioniert. Also er hat ja tatsächlich.
Ja, weil das Marketing gut war. Das Einzige, was funktioniert hat, war, dass die Leute drauf reingefallen sind. Das hätte auch funktioniert, wenn sie es mit Audio gemacht hätten.
Nee, das kannst du nicht nur aufs Marketing dividieren, weil es ist ja auch so, dass der Film über einen längeren Zeitraum mehr generiert hat. Das heißt,
ja, ganz viel Scheiße mit fucking Kamera, der uns erspart geblieben wäre.
Aber da denke ich halt wirklich so, auch wenn ich nicht der große Fan davon bin, aber die ganze Optik ist vonnöten, um die Story rüberzubringen, um wirklich dieses Blair Witch Project am Leben zu erhalten. Wenn du das jetzt wirklich um einen Sinn beschneidest, fällt er dir auf die Nase. Da fehlt definitiv was.
Das passiert zum Glück bei Minority Report gar nicht. Ne? Nee, das ist ja,
nicht. Ja, richtig. Also, ja, weil so schlecht gemacht
ist. Nein, also pass auf.
Das ist einfach so unsäglich schlecht. Also wenn ich mir das angucke und denke, das ist Science Fiction, dann will ich nie wieder was mit Science Fiction.
Das mag sein, ich finde den Film auch nicht besonders gut, aber was Gary und meine Filme haben, ist, dass sie eine relativ einfache Handlung haben, wo nicht viel passiert und wo das Medium Film auch wirklich kaum wichtig ist. Einzige Ausnahme, Gary, bei dir sehe ich halt, es ist schon Teil des Films, dass du den Alterungsprozess der Leute halt auch siehst und es geht nicht nur darum, was die Beschäftigten erlebt, sondern dass die sich optisch auch verändern und das ist schon ein wichtiger Punkt, der du im Audio nicht mehr hättest, aber wir beide haben trotz allem relativ Handlung, die relativ simpel zusammenzufassen ist, während bei dir, da passiert super viel. Es gibt super viele Charaktere. Wenn du nur die Stimmen hast, da kann auch kein Mensch auseinanderhalten, weil es geht ja nicht darum, erzähle die Geschichte von Philip K. Dick, auf der Minority Report basiert, nach, sondern den Film. Das heißt, alles, was im Film passiert, muss auch irgendwie im Podcast unterkommen. Jetzt nicht, dass diese Murmeln da runterrollen, das ist eine optische Umsetzung, aber die Story ist viel zu komplex für einen Podcast. Wie willst du das denn umsetzen, bitteschön?
Das ist überhaupt nicht zu komplex. Also,
nein, gar nicht.
Also, schon Podcasts gehört, die mit richtig schön. Nein, ich möchte jetzt nicht auch hier noch ein Team machen. Es ist schon hart genug, dass wir gegen das Team Strebech-Bender antreten müssen, statt nur gegen Gary, wie wir ursprünglich mal geplant hatten.
Nein. Also ich sehe hier in der Wikipedia so ungefähr 30 Schauspieler, die da jetzt aufgelistet sind. Bei mir sind es 4. So, 4 Leute mit Mikrofon, das kriege ich ja, schon hin. Ja,
wo ist denn dann die Herausforderung auch irgendwo?
Achso, die Herausforderung. Aber
ich nehme so ein Kammerspiel, wo eh nur 2 Leute, am besten an einem Ort, am besten nehme ich hier irgendeinen Dogma-Film und mache da einen Podcast draus. Woo, da hast du aber echt was erreicht. Nee, nimm doch mal so einen Film, wo du einfach sagen kannst, das, was da optisch einfach an Mist gebaut wurde, kann ich durch Podcast raushauen und mach's einfach zu einem besseren Produkt.
Ja, aber wie soll das denn dann zum Beispiel aussehen? Mal ganz abgesehen davon, dass es so Found-Sound-Sachen,
ja.
Das gibt es ja.
Natürlich,
das
hat klar. Ich sag gar nicht, dass ich das erfinde. Und,
sogenannter Sound-Footage nennt
man. Ja. Und, aber wie soll das bei meinem Minority Report aussehen? Ja. Also das verstehe ich jetzt auch nicht so richtig. Also
Weil dann bist du ruckzuck bei einem Hörspiel.
Ja, das richtig, das, genau. Ja. Dann kommen noch so geile Sachen, wo du dann immer sagen musst, was passiert, weil es niemand sieht. So, oh, ich bin dann gegen einen Baum gelaufen. Ja, wieso? Das ist doch super scheiße. Wer will das denn? Das ist doch super. Also, nee.
Also sorry. Wie willst du das, worum es in deinem Film geht, wie willst du das? Das musst du ja rausziehen und dann als Podcast thematisieren. Wie würde das aussehen?
Wie das aussehen würde? Ganz einfach, dass man sich erstmal diese Gedanken macht über diese Medien, die es dort gibt, das in einem Gespräch, sage ich jetzt mal, einführt und dann sagt, wozu kann man das benutzen? Thema Verbrechensbekämpfung. Dass natürlich hier eine Gratwanderung zum Hörspiel da ist, sehe ich ganz genauso. Aber das haben wir zum Glück bei gar nicht vielen Podcasts, die immer wieder auch das Stilmittel einsetzen. Mhm. Und ich glaube, dass das dort einfach richtig gut tun würde. Und man könnte halt auch, sage ich mal, Dialog, die jetzt zum Beispiel von den Ermittlungsbehörden stattfinden, die könnte man sehr gut in dem Gesprächspodcast aufarbeiten. Also ich sehe da wirklich dieses Problem.
Es ist halt Herausforderung. Ich habe eine Idee.
Ich sehe eine Herausforderung. Einen
Podcast von dem Haupttypen, der immer so erzählt, heute waren wir wieder bei einem Einsatz, ja, das war ein vorhergesagter Mord, aber wir konnten ihn verhindern. Das wird super, ja, das, genau. Also das ist doch Pfanne. Wir müssen das mit Gespräch umsetzen, da passiert viel mehr einfach.
Ich habe Angst, es ist dunkel, gruselig.
Ja, genau. Gruselig. Genau, deswegen.
Funktioniert ja viel besser.
Ja, natürlich, ja? Genau, deswegen funktioniert, weil mehr hat der Film nicht. Deswegen funktioniert das, bei dir passiert so viel. Garys funktioniert auch noch wenigstens irgendwie ein bisschen, weil da auch nicht viel mehr passiert. Wobei halt auch da, nochmal ganz kurz, du hast halt eben nicht nur, wie du gesagt hast, du würdest jetzt jemanden interviewen und immer fragen, was bewegt dich da. Der Film hat aber halt auch eine Atmosphäre durch die Musik, durch eben, wie gesagt, die optische Veränderung, solche Sachen. Und wenn du jetzt nur ein Gespräch machst, ja, gerade finde ich Mädchen so interessant, irgendwie so, das ist dann noch lang nicht so atmosphärisch, wie dieser Film am Ende ist. Auch wenn er zugegeben seine Schwächen hat, aber er hat eine Atmosphäre, das kannst du ihm nicht absprechen. Und das im Podcast.
Naja, aber eine Atmosphäre kann man ja wohl auch im Podcast erzeugen. Also weißt du, also das muss ja wohl drin sein. Da kommt
immer dramatische Klavisiermusik, wenn er sagt, dass er auf Mädchen steht.
Nein,
also ich meine,
nein,
aber hier knacken Hölzchen. Also
ja, und das ist gruselig.
Das hat doch alles was damit zu tun, wie du das aufarbeitest. Ne, wenn du das jetzt nur praktisch auch wie so ein Found-Sound-Ding aufarbeitest, dann wird's ja doof. Aber ja. Das muss man schon, muss man schon so ein bisschen, ja, also praktisch dokumentarisch praktisch aufarbeiten. So würde ich das aufarbeiten. Verstehe. Und dann kann das meiner Meinung nach funktionieren. Und dann muss man natürlich auch immer, das ist eigentlich eine super Idee, dass man dann praktisch auch immer den zeitlichen Kontext berücksichtigt, in dem das gerade aufgenommen wurde. Also was ist gerade aktuell, was steht gerade aktuell in den Nachrichten, was steht gerade aktuell in den Zeitungen? Und dann führt man das Interview. Sehr gute Idee.
Ja, aber da hast du ein folgendes Problem. Dieser Film wurde gedreht über 19 Jahre, 18 Jahre, keine Ahnung. Ja, also,
13, glaube ich.
Ja, 13, okay. Also der war halt irgendwie am Anfang 6, 7 und am Ende war 21. So, ja. Und der kam aber halt als ein Werk raus. Das heißt, man hat diese Entwicklung an einem Film gesehen. Man saß im Kino und hat das gesehen. Wenn du jetzt diesen Podcast machst, dann kommt die nächste Folge vielleicht in einem Jahr raus. Da weiß ich doch schon überhaupt nicht mehr, wer ist der Typ.
So, das ist ja man kann es ja planen. Ich könnte ja jetzt zum Beispiel mein Kind hätte ich jetzt ab 5. 6 Jahren oder so, ab 5 hätte ich jetzt interviewen können und jetzt sag ich dir, hör mal, morgen kommt der Podcast raus.
Ja, dann kommt eine einzige Folge und
dann kommt
der Podcast.
Nee,
du machst das dann
in Folgen. Ich sehe das so als
6 Folgen übrigens.
Als 6 Folgen, genau. 6 oder 5 Folgen. Also eine abgeschlossene Serie. Das wurde schon
von Gary etabliert.
Okay, ja gut. Aber
ich würde mal langsam zu Potte kommen, ja. Sehr, 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 sehr gute Antworten, sehr spannende Antworten. Ich fand es sehr gut, wie ihr die auch dargestellt habt. Ihr habt schon richtig gut so Szenen dargestellt. Ich fand es sehr ehrenswert von Olli zum Beispiel, dass er auch uns besetzt hat. Also, dass wir 4 jetzt Minority Report quasi heute Abend, glaube ich, noch, ne? Ja. Müssen wir gleich loslegen.
Thema.
Dass wir das jetzt umsetzen. Aber kommen wir mal zurück zur Frage, welcher Film denn besser wäre als Podcast. Ja, und bei Olli, da wurde es wirklich, also es wurde schwierig auf jeden Fall. Es wurde dir immer wieder vorgeworfen, die Story ist zu komplex, wie soll das genau aussehen? Ja, du hast versucht, ich fand das auch gut mit den, zum Beispiel mit den Ermittlungsdialogen und so weiter, die aufzuzeichnen und auch dieses Sci-Fi-Setting an einem klassischen Ermittlungspodcast also einzugliedern, fand ich sehr gut. Dennoch waren da schon wirklich viele Fragezeichen, wie genau das genau aussehen soll. Das war bei Sebi und bei Gary anders. Die hatten eine klarere Story, das hat Sebi ja selbst gesagt, einen kleineren Cast. Der Plot ist ziemlich straight, da weiß man ungefähr, wie es läuft.
Beim Blair Witch Project wurde es nur dann ein bisschen schwierig, weil, naja, also es wurde nicht so ganz klar, was jetzt der Podcast genau besser macht, als was der Film schon gemacht hat. Das wurde dir auch vorgeworfen. Blair Witch Project hat diese Found-Footage-Geschichte erstens erfüllt und zweitens auch etabliert. Die Handkamera, das Handmikrofon, auch wenn du es immer wieder versucht hast, das einfach nur aufs Marketing zu schieben, das einfach nicht funktioniert hat, so ganz konntest du das nicht verkaufen. Hingegen fand ich das bei Gary einfach am stärksten. Es hat einfach funktioniert. Wir haben 6 Folgen, es ist sein Sohn, wir sind sehr gespannt, wann das Projekt losgeht. hast du schon einen Arbeitstitel? Parenthood, aber das gab's schon mal, ja. Also. ich fand's am besten, es gab zum Beispiel auch dieses mit der einfachen Handlung, was Sebi aufgeworfen hat, das hast du dann Gary auch noch quasi als Lob noch untergelegt. Ich muss sagen, das hat für mich am meisten Sinn gemacht und würde auch vor allem die Probleme von Boyhood ausmerzen. Und damit geht der Punkt an Gary.
Oh, wirklich eine gute Wahl. Also, ja.
Und jetzt geht es heiß her, denn ich weiß noch nicht, falls noch mal jemand nicht bekommen hat, im Publikum sitzt Hannes Bender mit einer sehr markanten Lache und das macht sehr viel Spaß. So Leute, und jetzt geht's ins Eingemachte, denn jetzt geht es in die
Blitzfragerunde.
In die Blitzfragerunde. Denn Olli, du bist leider nicht mehr dabei, aber Sebi und Gary werden jetzt verschiedene Fragen bekommen, die sie nicht vorbereiten konnten. Das heißt, sie werden schnell gleich ihre Antworten nennen müssen und dazu werden sie gegen die Zeit diskutieren müssen. Also, ich werde gleich eine Frage stellen, dann werden beide Kandidaten ihre Antwort sagen. Dann wird derjenige, der seine Antwort zuerst gesagt hat, 20 Sekunden Argumentationszeit haben, dann hat der andere nochmal 20 Sekunden und dann hat jeder nochmal 10 Sekunden für eine zweite Runde. Verstanden?
Okay. Ja.
Okay? Machen wir. Wir kriegen das schon hin. Also, ich fange mal an, ja? Also, welche ist die beste Filmrolle von Edward Norton?
Fight Club.
Scheiße. Fight Club, ja. Bei Gary. Wir warten noch auf Sebis Antwort.
Moonrise Kingdom.
Moonrise Kingdom bei Sebi. Ich notiere mir das kurz. Und Gary, du darfst anfangen, wenn du anfangen möchtest und hast 20 Sekunden Zeit.
Ja, Edward Norton glänzt in Fight Club, gerade weil er diese Zerrissenheit von einer Figur, die halt so immer mehr merkt, dass er so in diesem ganzen Konsum-Labyrinth praktisch so stecken bleibt und dass da irgendwas anderes sein sollte und praktisch auch so ein gefühlsmäßig abstumpft und deswegen zu diesen Selbsthilfegruppen geht und so.
Sebi?
Was Edward Norton ausmacht bei Fight Club ist, dass er auch eigentlich von Anfang an so ein bisschen als lieber Typ dargestellt wird, der dann immer mehr abdriftet. Und das ist das, was er bei Moonrise Kingdom ist. Er ist ein lieber Typ, der diese Pfadfindergruppe anführt. Er ist einem sympathisch. Und das kriegt auch nur Edward Norton so hin. Du hättest bei Fight Club auch jemand anders nehmen können. Das ist einfach nur ein gut geschriebener Charakter, aber nicht unbedingt Edward Norton, der das so gut macht. Das geschieht eben bei Moonrise Kingdom dann.
Und Gary hat noch mal
wenn ich mich richtig erinnere, spielt Edward Norton und die Figur ist ja keine Hauptfigur. Also von daher hätte die auch jeder andere spielen können. Ich finde schon, dass Edward Norton aber der seine Rolle in Fight Club.
Es hätte jemand anders spielen können, aber der hätte halt wirklich so viel Empathie entgegenbringen müssen für diese Kinder und das kriegt erstmal so nur Edward Norton hin. Da sehe ich nicht viele andere Leute, die das irgendwie hätten machen können. Ja.
Ja, Olli, ich guck mal zu dir. Was würdest du sagen? Wer hat die besseren Argumente gehabt?
Ist wirklich sehr schwierig, aber ich bin eher bei Gary, denn ich sehe es wirklich so, dass der Schauspieler austauschbarer gewesen wäre in Moonrise Kingdom. Und bei Fight Club ist vollkommen klar, das steht und fällt mit ihm.
Sehe ich ähnlich. Das war ein Punkt. Den anderen Punkt, den ich auch sehr stark fand, war, Sebi hat irgendwie als einziges Charaktermerkmal in Moonrise Kingdom, dass er lieb ist, etabliert. Und Gary hat in seiner ersten Runde halt gesagt, der ist zerrissen. Also er hat einerseits diese nette Seite und noch diese Seite und muss das quasi in diesem System irgendwie damit zurechtkommen. Also er hat ein Charaktermerkmal von dir und dazu noch viel mehr. Das fand ich wesentlich stärker. Und damit geht der Punkt an Gary. Und kleiner Applaus. Und wir machen direkt weiter. Welcher ist der bessere Blues Brother? Elwood? Also, oder Jay?
Elwood.
Sebi hat Elwood und damit hat Gary Jake und Sebi darf anfangen.
Ja, gut, Elwood ist natürlich ganz klar, dass er einfach, er ist der Typ, der die Story eigentlich fast immer voranbringt. Ja, das geht schon ganz am Anfang los und ist durchgehend eigentlich, Jake ist immer halt so der, der dann nochmal irgendwie die Sachen rankaut, irgendwie nochmal was klar macht, aber Elwood ist der, der von Anfang an die Story immer wieder voranbringt und allein deswegen ist er für die Story auch schon unglaublich wichtig und der Beste von den beiden Blues Brothers.
Ja, aber du hast es gerade schon selber gesagt, Elwood ist praktisch der Straight Man. Während John Belushi, Jake, da einfach die wirklich treibende Kraft ist an der ganzen, eine Urgewalt und auch 5000 Mal komischer und ja, auch von der Figur her einfach vielschichtiger.
Also wo da jetzt eine Vielschichtigkeit in der Figur mehr sein soll, das frage ich mich jetzt ein bisschen, weil der Sinn von beiden ist eigentlich, dass die Figuren coole Typen darstellen und selbst am Ende, wo es irgendwie mal geht um ich halte hier Prinzessin Leia, ist nicht...
Naja, aber Jake ist schon irgendwie verheiratet gewesen und so, der hat so eine Backstory, Elwood nicht.
Okay. Olli, was würdest du sagen?
Es ist schwer, weil ich mich auf die Argumentation verschärfen muss. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass Elwood die treibende Kraft. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Jake für mich...
Ja, wir müssen bei den Argumenten
bleiben. Und das hat Gary eigentlich geltend gemacht. Dass Jake hat einen Background... er bringt das Ganze viel mehr davon. Der andere ist eher so der Straight Man und ist halt ein guter Sparringspartner, aber... Jake ist für mich, und das finde ich, hat Gary rübergebracht, Jake da stärker und vielschichtiger ist.
Tatsächlich sehe ich es ähnlich. Sebis Hauptschlagargument, und das war auch sehr stark, war halt, dass es die treibende Kraft, die Hauptrolle ist, sozusagen, Elwood. Aber alles andere danach, muss ich sagen, landete auf Garys Seite. Das war die Vielschichtigkeit, das war das Spiel, das war... Du hattest eigentlich nur noch, dass er die Hauptrolle ist, fand ich so am Ende. Und da muss ich auch sagen, fand ich Gary einen Tick wirklich nur stärker. Und damit geht auch die Runde für mich an Gary. Das heißt, Sebi, schnall dich an. Sollte Gary die Runde jetzt gewinnen, geht die ganze Sendung an ihn. Also Sebi, reiß dich zusammen.
Ich würde es ja spannend machen.
Und ich frage, welcher ist der beste Einsatz eines Mikrofons in einem Film?
Kentucky Fried Movie.
Sehr gut, dann sage ich nackte Kanone.
Also, wir haben Kentucky Fried Movie. Ich muss mal kurz notieren, bevor ihr anfangen könnt.
Ja, eben Zucker halt.
Kentucky Fried Movie. Und du hattest was?
Nackte Kanone.
Und damit darf Gary anfangen mit 20 Sekunden.
Diese Interviewsituation, wie wir sie schon tausendmal gesehen haben in Kentucky Fried Movie, und da wird ein Meeresbiologe wird interviewt und mit einmal hängt dieses Mikrofon hängt im Bild und fängt dann an, wird dann plötzlich zu einem Rasierapparat und sowas alles. Also eine kreative Art, mit einem Mikrofon umzugehen, gibt's wohl nicht.
Ja, das ist eigentlich nur am Anfang Mikrofon und später wird es dann, wie du sagst, Rasierapparat oder irgendwas. Bei nackter Kanone geht er aufs Klo, nachdem er seine Rede gehalten hat, und man hört die Klogeräusche. Das geht nur mit dem Mikrofon und der Einsatz ist deshalb noch viel besser, weil man hört eigentlich nur das Ganze. Man muss das Mikrofon nicht mal sehen. Das heißt, es wird auch wirklich auditiv, was der Sinn eines Mikrofons ist, was mit dem Gag gemacht, und deswegen ist es der bessere Einsatz.
Nein, aber der bessere Gag ist eindeutig bei Kentucky Fried Movie, weil ein Mikrofon, was dann ein Glas Wasser leer trinkt, also weißt du.
Die Frage war ja leider nicht, welches ist der bessere Gag mit einem Mikrofon, sondern der bessere Einsatz. Und der ist hier halt leider dann, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, gegeben. Bei dir wird der ja dann, wie gesagt, das ist nicht mehr ein Mikrofon, es ist ein Rasierer und irgendwie was. Das heißt,
sehr gut. Ja, eine sehr spannende und ernstzunehmende Diskussion. Olli, was würdest du sagen?
Es tut mir echt leid, aber ich bin bei Gary. Ich bin tatsächlich bei Gary.
Ich muss dir jetzt mal widersprechen. Sebi hat in der zweiten Runde, finde ich, ganz schön gut zurückgeboxt, indem er gesagt hat, es geht hier nicht um den besten Gag, es geht um den besten Einsatz. Und wir hören das nur, weil dieses Mikrofon da ist. Und diese verfickte Spitzfindigkeit, dass das Mikrofon zu einem Rasierer wird und damit dann kein Mikrofon mehr ist. ich muss sagen, ja, Sebi, das hat, für mich hast du das verkauft und ich würde sagen, damit geht die Runde an Sebi. Und wir machen direkt weiter. Wir sind ja hier im Unperfekthaus und zu diesem Unperfekthaus gehört auch ein Hotel. Und deshalb lautet meine Frage, welcher ist der beste Film in einem Hotel?
Grand Budapest Hotel.
Grand Budapest Hotel bei Sebi.
Mir fällt jetzt gar nichts ein. California Hotel.
California Hotel. Hattes Bender fällt gerade in Ohnmacht.
California Hotel. Ja, ich mag den ja nicht, weißt du? Das wäre
so, Sebi, und du darfst anfangen mit deinen 20 Sekunden.
Ja, Hotel spielt natürlich die zentrale Rolle. Es geht um den Pagen, es geht auch um die Räume, um die Gäste, die da drin sind. Das Hotel ist Dreh- und Angelpunkt, es macht alles aus, es ist Plot-Device, es ist komplett wichtig in diesem Film. Es steckt im Namen drin und der Film an sich ist natürlich unbestritten gut. Ja, Wes Anderson, geschätzter Regisseur. Wir hatten vorhin schon auch Edward Norton noch.
California Hotel ist basiert auf einer Komödie irgendwie. Das bei California Hotel ist das Wunderbare, die hat einen großartigen Cast, Walter Matthau unter anderem auch. Und wir erleben halt mehrere Geschichten aus diesem Hotel. Und das macht ihn für mich so zum besten Hotelfilm.
Das haben wir bei Four Rooms auch, aber was halt eben bei Grand Budapest Hotel ist, ist, dass es wirklich die Plot-Devices, die das Ganze voranbringt, immer Dreh- und Angelpunkt für alles ist und deswegen wirklich das Zentrum des ganzen Films ausmacht.
Naja, aber das Gleiche kannst du auch bei California Hotel sehen. Ne? Das ist halt, in dem Moment ist das so ein Mini-Universum und funktioniert da super.
Puh, das fand ich ganz schön schwierig. Olli, hast du eine Idee?
Also, du hast es zwar dann im zweiten Dings gesagt, aber ich würde sagen, allein schon aufgrund der Situation, dass keiner von den beiden Neither Shining nor Four Rooms gesagt hat, kriegt keiner einen Punkt. Also das ist einfach.
Das Publikum stimmt dem zu. Prinzipiell bewerten wir ja nicht die Wahl der Antworten, sondern die Argumente der genannten Filme. Allerdings muss ich sagen, irgendwie habe ich von beiden more of the same von dem, was der andere gesagt hat, einfach nur gehört. Mein Film spielt die ganze Zeit im Hotel. Mein Film spielt auch die ganze Zeit im Hotel. Meiner ist Dreh- und Angelpunkt im Hotel. Ja, aber meiner auch. Ja, deiner auch, meiner auch, deiner auch, deiner auch. Somit würde ich auch sagen, es ist eigentlich 50-50. Ihr habt beide einen Film, der Dreh- und Angelpunkt... Also man kann ja sagen, ihr habt beide einen Punkt oder ihr habt beide keinen Punkt, ist ja egal. Es bleibt so. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine alles entscheidende Frage.
Okay.
Wenn das funktioniert von den Punkten, sollte Sevi gewinnen, dann nicht.
Dann nicht,
merke, ich komme durcheinander. Egal, wir machen einfach die nächste Frage. Weil, was war nochmal, wäre nochmal richtig ein Wort gewesen, Hennis? The Shining. The
Shining, ja. Shining wäre schon...
Nur eine Antwort.
Ja, ich würde sagen, wir überspringen die einfach und kommen zur nächsten Frage. Und die lautet, welcher ist der beste Film von Monty Python?
Leben des Brian.
Brian by Gary. Sevi.
Ritter der Kokosnuss.
Kokosnuss bei Sevi. Und damit darf Gary anfangen mit 20 Sekunden.
Ja, Leben des Brian ist deswegen so großartig, weil er wirklich eine super bekannte Geschichte wirklich mal so auf den Kopf stellt und uns Sachen zeigt, wo man sagen muss, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das so damals so abgelaufen ist. Und er ist super, super komisch und packt wirklich ein heißes Eisen an und die haben auch dafür sehr viel...
Dass es damals so abgelaufen ist, vor allem die Stelle, wo das gezeichnete Alien mit der, naja, okay, lassen wir das. Auf jeden Fall ist es bei Ritter der Kokosnuss viel bekanntere Szenen, das hatten wir vorher schon, es ist nur eine Fleischwunde, die ganzen Zitate sind viel, viel bekannter als bei Das Leben des Brian, es ist einfach der bekanntere Film und warum? Weil es der bessere Monty Python Film ist. Nicht Das Leben des Brian ist schlecht wäre, aber er war nicht
Nein,
so gut.
Das ist absolut, also in meiner Erinnerung ist Leben des Brian immer noch der bekanntere Monty Python Film, also das ich denke da
Der ist vielleicht bekannter, weil er kontroverser war. Das war aber auch seine einzige Fähigkeit. Bei Ritter der Kokosnuss waren einfach die ganze Setting, die Gags, einfach alles besser. Und deswegen kommt daher auch die Bekanntheit.
Olli.
Tendiere diesmal zu Sebi. Ich fand, er hat es besser verkauft, dass der Film mehr gemacht hat, als nur kontrovers zu sein. Ich bin natürlich komplett hin und her gerissen. Ihr seht, welches T-Shirt ich anhab. Und the Black Knight Bridge Protection Service liegt im Schrank. Also von daher bin ich wirklich da auch hin und her gerissen. Aber von der Argumentation her fand ich, war Sebi einen Tacken klarer.
Ich muss sagen, in der ersten Runde fand ich es war ich fast schon eher bei Gary, weil ich diese Hommage an, was die Vorlage ist, ein sehr starkes Argument fand. Ich muss sagen, die zweite Runde fand ich dann aber Sebi stärker. Das lag daran, dass Gary auch am Ende ein bisschen verwässert wurde in der klaren Argumentation. Und Sebi da aber nachlegen konnte, naja, also pass mal auf, das liegt vor allem daran, an diesem einen Ding, dass der bekannt ist. Aber darüber hinaus ist es schwierig. Ja, ich glaube, auch wegen der Spannung natürlich. Aber nein, ich gehe da mit dir, Olli. Und wir kommen zu einer alles entscheidenden letzten Frage. Welcher ist der beste Charakter in dem Film Inglourious Basterds?
Hans Lander.
Hans Lander bei Sebi.
Til Schweiger.
Sehr gut, sehr gut. Und Til Schweiger bei Gary. Sebi, du darfst anfangen mit 20 Sekunden, wenn du anfangen willst.
Mir wurde vorher ja schon hier mehrfach zugestimmt, dass Hans Lander einfach die personifizierte Bosheit in diesem Film ist, dass er den ganzen Film über durchträgt. Er ist nicht nur der Hauptfigur, selbst wenn er nicht die Hauptfigur wäre, wäre er der markanteste durch sein Auftreten, durch seine Boshaftigkeit. Er führt von vorne bis hinten durch diesen Film und ist auch der, den jeder kennt, wenn er diesen Film einmal gesehen hat.
Also meine Antwort war natürlich nicht wirklich ernst gemeint und deswegen ich mag Inglourious Basterds nicht. Ich mag den Film absolut nicht und ich mag diese Figur auch nicht von dem Lander. Ich habe da halt meine Probleme mit und deswegen ist Til Schweiger da um Längen besser.
Ja, wenn du jetzt den Film nicht magst, ist ja egal, aber trotzdem ist dieser Charakter faktisch gut und das muss man auch anerkennen, wenn man den Film nicht mag. Und Til Schweiger, der ist in gar keinem Film gut.
Ja, dann kann ich das jetzt anerkennen. Dann gebe ich das jetzt an ihn. Ja, ich habe da nichts gegenzuhalten. Das ist, ja.
Okay. Ich klingel noch einmal. weil da gibt es nichts mehr groß zu diskutieren. Damit geht die letzte Runde und die gesamte Sendung an Sebi.
Danke, danke, danke.
Ah. Vielen lieben Dank, liebes Publikum. Vielen lieben Dank, liebes Publikum, an den Live-Geräten oder die einfach nur so zuhören. Ich fand, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Es war wahnsinnig spannend. Ich möchte mich bei meinen ganzen Kandidaten nochmal bedanken, dass ihr mitgemacht habt. Ich fand es sehr, sehr schöne und heiße Diskussion. Ich frage immer am Ende gern, wenn man euch nicht bei uns hört, wo findet man euch eigentlich dann, Sebi?
Ja, Credits Podcast, wo wir filmschaffende Menschen interviewen. Letzte Folge jetzt mit Alexander Berner, der bekannte Editor, der jetzt gerade Babylon Berlin geschnitten hat und da auch für den Deutschen Filmpreis nominiert war. Und ansonsten auf ohren-nahrung.de.
Olli.
Ich bin einer der drei Schlaulichter, ein Wissensvermittlungspodcast für, sag ich mal, das jüngere Publikum, aber wo auch gerne Ältere mitzuhören dürfen. Außerdem bin ich einer der beiden Kapitäne des Heißluftdampfers, der eine ganze Zeit lang jetzt im Trockendock war, aber man hört, es ächzt im Gebälk, irgendwo wird schon wieder Wasser rangekarrt, es kann nicht mehr lange dauern und dann nehmen wir wieder Fahrt auf und wir stecken schon wieder voller Ideen. Gerne zuhören dabei sein und auf Twitter findet ihr mich unter dem Namen Läderlappen.
Gary, findet man dich eigentlich?
Ja, ich bin ein Drittel des Streter-Binder-Strebergs-Podcast, Nerd-Podcast und da findet man mich hauptsächlich, aber nebenberuflich auch bei Viele Wege für nach Om, ein Podcast, ein spiritueller Podcast, den ich mit meinem Kollegen Roland Heep mache und wo wir so spirituelle Themen auch immer so ein bisschen durch die Nerd-Brille betrachten und ja, da findet man uns.
Mich findet man unter Twitter at Jimmy Tweetboy immer noch. Ich will nochmal vielen lieben Dank sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. In der nächsten Folge werden wir mal wieder in München sein, in der Sebi, ich glaube, du moderierst.
Ich moderiere, richtig, ja.
Genau, da solltet ihr auf jeden Fall reinlauschen. Ansonsten nochmal der Hinweis, wer uns unterstützen möchte, kann das natürlich tun. Bei iTunes und so weiter. Patreons bekommen die Folge sogar ein paar Tage früher zu hören. Das lohnt sich. Und damit sage ich Tschüss. Und bis zum nächsten Mal und viel Spaß und so weiter.
Ciao, ciao.